Ja, Trump bombardiert in der Karibik Schiffe, als wäre das völkerrechtlich das Einfachste. Deutschland diskutiert über dieses irgendwie Stadtbild, was auch immer damit gemeint sein würde, als wenn Migrantinnen das einzige Problem wären. Und dann gibt es so ein Problem oder ein Thema, das überdehnt geführt alles. Ja, wir reden heute über die Bundeswehr. Wir reden heute über die Wehrpflicht und alles drumherum. Wir haben es groß angekündigt und ja, wir haben die E-Mails und die vor allen vielen Social Media Posts gelesen. Wo bleibt denn die neue Folge? Wir sind etwas verspätet, das hat aber Gründe. Nichtsdestotrotz wollen wir uns heute alle diese Fragen anschauen, um die Bundeswehr, um die Wehrpflicht, um die Frage, wie verteidigungsfähig sind wir, und alles das machen wir heute zusammen mit Julia Weigelt. Na, würde ich sagen, let's go.
Der Politikgeflüster Podcast.
Die Wehrpflicht ist die Vorbereitung dafür, dass junge Männer kriegstüchtig werden, dass sie also auch im Ernstfall bereit sein müssen, für das Land ihr Leben zu geben. Und ich muss ehrlich sagen, ich wäre dazu nicht bereit.
Man müsste das halt modern gestalten und flexibel, dass man wirklich vielleicht in einem Jahr die Möglichkeit hat, alles, was die Bundeswehr so zu bieten hat, kennenzulernen.
Und ich habe Angst, dass viele junge Männer unterschätzen, was Kriegstüchtigkeit bedeutet, dass sie da falsche Vorstellungen haben, beispielsweise durch romantisierte Filme oder Computerspiele.
Man kann auch nicht jedem sagen, dass er dafür gemacht ist. Das ist hier kein Job wie jeder andere und das muss schon auch mit Vollherz passieren.
Ist es okay, sich selber zu drücken, um es mal deutlich zu sagen, und andere tun es für dich?
Okay. Ja, aber das klingt jetzt ja quasi so, als würden die Soldaten, die einen dann verteidigen, als würden die das machen, um das eigene Leben zu schützen. Ich würde ja behaupten, das ist eine Kalkulation, die stellt der Staat ja gar nicht an. Also der Staat fragt sich ja niemals, könnte ich zum Beispiel, indem ich meine Souveränität abtrete, mehr Leben retten, als wenn ich den Kampf quasi dem entgegensetze. Mhm. Sondern der Staat stellt sich immer nur eine Frage. Kann ich den Krieg militärisch gewinnen? Wenn ja, dann werden Menschen an die Front geschickt, ob sie wollen oder nicht. Und wenn nein, dann wird aufgegeben.
Die Frage ist ja so eindeutig.
Der Staat stellt, die Bundesrepublik stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf.
Genau. Und diese Streitkräfte, die bestehen ja nicht aus Luft, sondern die bestehen aus Leuten wie mir, die dann im Ernstfall dazu gezwungen werden. Also da merkt man ja, dass das, was Sicherheit des Staates genannt wird, eine ist, die auf Kosten der Bürger geht, die dann in den Krieg gezwungen werden. Dass sich also Sicherheit des Staates und der Bürger total beißen, um es milde zu formulieren.
Die beißen sich deswegen nicht, weil der Staat könnte ja sagen, ich gebe die Souveränität auf und damit die Sicherheit der Bürger ist dann verloren. Ne? Also natürlich kann ich...
Was ist das denn für eine Sicherheit?
Ja, wenn sie unter russischer Besatzung leben wollen, machen sie das. Aber diese Souveränität gibt der Staat nicht auf, sonst kann er die selbst aufgeben.
Und deshalb gibt er die Sicherheit hunderttausende Bürger auf, die er dann quasi opfert.
Potenziell.
Ich habe gerade gemerkt, bei dem Intro fehlte unser eigener Name. Mensch, was habe ich denn da zusammengeschnitten? Herzlich willkommen zur November-Ausgabe oder Oktober-Ausgabe oder irgendwas dazwischen des Politikgeflüster-Podcasts. Und sag mal, TM, wenn du für einen Tag Friedrich Merz sein könntest in der aktuellen Zeit, dann würdest du was tun?
Also realistisch betrachtet könnte ich binnen eines Tages als Friedrich Merz politisch nicht sonderlich viel bewegen. Was ich aber machen könnte, ist als Privatperson viel tun. Und wir alle wissen, dass Friedrich Merz über einiges an Finanzen verfügt und auch über einige wichtige Positionen verfügt. Und ich glaube, ich würde einfach versuchen, so viel seiner Finanzen für einen guten Zweck zu veräußern wie möglich und gleichzeitig auch aus den meisten Positionen zurückzutreten, die, also nicht Bundeskanzler, sondern aus Positionen in irgendwelchen Aufsichtsräten oder so, weil dann, wenn dieser Tag sozusagen vorbei ist und Friedrich Merz in sein Amt zurückkäme, sähe er sich mit einer Realität konfrontiert, die vielleicht ein bisschen dichter dran an der Lebensrealität vieler Leute in Deutschland ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen zu einem Umdenken bewegt. Das würde ich jedenfalls erhoffen. Und wenn nicht, hätte ich immerhin trotzdem einiges an Geld für einen guten Zweck aufgewendet bzw. gespendet.
Vor allen Dingen sein Flugzeug ist ja schon ein paar Euros wert. Alleine das lohnt sich wahrscheinlich schon. Ja, danke, TM. Auch heute wird es nicht um soziale Umverteilung gehen, zumindest nicht direkt, sondern ich habe es mitbekommen. Wir wollen die Folge, ich habe es auch angekündigt, letztes Mal um die Bundeswehr sich drehen lassen und um die Frage, wie verteidigungsfähig eigentlich unser Land ist. Das war so ein bisschen ein Wunsch, der aus dem Sommer entstanden ist, aus den Diskussionen, und dass wir damit genau mittendrin sind in der Woche, wo das entsprechende Gesetz das erste Mal gelesen worden ist und alle sich sicher sind, das kommt irgendwie zustande, passt natürlich umso besser. Und wir schauen da hinten mal raus, wie viel Zeit wir noch haben, ob wir noch ein bisschen aktuelles Thema noch mit dazu nehmen können. Das entscheidet sich dann im Laufe der Aufnahme. Und ich würde vorschlagen, wir gucken mal, wer noch dabei ist. Also TM war jetzt die erste Stimme, die wir gehört haben. Und dann haben wir eine zweite, die letztes Mal vermisst worden ist, wenn man vielen Zuschauereinsendungen, Zuhörereinsendungen, wie es früher so schön hieß, vielen Social-Media-Posts zumindest Glauben schenken mag. RB ist auch dabei. Liebe RB, auch an dich die Frage, wenn du in der aktuellen Zeit für einen Tag Friedrich Merz sein könntest, dann würdest du was tun?
Erstmal zum Anfang, gottlos schwere Frage, weil das Problem ist, man kann ja nicht einfach mal so sagen, ja, ich ändere den kompletten Kurs der Koalition, weil ich bin ja leider nur einen Tag lang Friedrich Merz und nicht für die nächsten 4 Jahre, würde ich auch ungern sein wollen. Demnach würde ich denken, das Nachhaltigste, was man machen könnte, wäre, dass ich erstmal ein Interview mit Lutz van der Horst und Fabian Köster halte, weil die kriegen Friedrich Merz ja sonst nicht vors Mikrofon.
Klingt nicht schlecht. Und JV, was würdest du machen, wenn du einen Tag Friedrich Merz sein dürftest?
Ich muss ehrlich gestehen, dass mich die Vorstellung, einen Tag Friedrich Merz zu sein, ziemlich gruselt. Ich kann mir das ehrlich gesagt schwer vorstellen. Allerdings, natürlich ist die Frage schwer. RB hat es gerade schon richtig gesagt. Ich habe auch schon lange überlegen müssen. Ich würde mich aber vermutlich als Friedrich Merz, was jetzt auch zur Aktualität gut passt, erstmal wirklich vor die Öffentlichkeit stellen und mich für diese komplett rassistischen und einfach sachlich falschen Stadtbildaussagen entschuldigen. Öffentlich, vor der deutschen Öffentlichkeit. Weil ich finde, dass es eine angemessene und eine notwendige Aktion wäre, die man von unserem Bundeskanzler eigentlich erwarten sollte und eigentlich auch erwarten können müsste. Von daher wäre das vermutlich meine erste Aktion, und weil es ja nur auf einen Tag begrenzt ist, die Dauer nicht Friedrich Merz sein darf oder auch sein muss, je nachdem. Das macht es natürlich da ein bisschen schwerer, deswegen würde ich es vermutlich erstmal dabei belassen und mich erstmal mir versuchen, einen besseren Ruf, sage ich mal, zu machen, weil der ja in den letzten Tagen ja durchaus sehr geschädigt wurde, zu Recht.
Je nachdem, wen man da fragt, ne, zur Frage des Stadtbilds, manche fanden es auch relativ gut, vielleicht kommen wir dazu nachher nochmal, das war genau der zweite Teil, der vielleicht noch möglicherweise vor uns steht, wir werden es sehen. Falls ihr jetzt auf Hans wartet, dann habt ihr schon im Titel gesehen, Hans wird heute nicht da sein, es liegt ein bisschen daran, dass es eine Terminverschiebung gab und Hans anderweitig eingebunden ist. Wer Jung und Naiv verfolgt, der wird das sehen, heute kann man wieder da Kekse für Hans verfolgen, wenn wir diese schönen Postings gemacht haben, wie Hans da nebenbei Kekse isst, während er da arbeitet. Macht er bei uns übrigens nicht, vielleicht liegt es auch in dem schlechten Catering hier bei uns, wer weiß das schon. Und damit würde ich vorschlagen, wir starten hinein ins Thema. Und wie vorhin gehört, haben wir uns natürlich wieder Expertise dafür geholt. Das ist bei dem Thema super, super wichtig, weil, wenn wir ehrlich sind, also über die Sachfragen können wir vielleicht diskutieren, aber inhaltlich zu vielen, vielen Punkten, die hier eine Relevanz haben, fehlt uns das Wissen. Und dementsprechend sind wir super dankbar, dass wir eine absolute Expertin gewinnen können. Nicht nur, weil sie selber auch podcastet, das ist immer schon mal super easy, da muss man niemandem was erklären, sondern auch zweitens, weil sie auch noch inhaltlich überzeugen kann. Das ist als Kombi natürlich ein Traum. Dementsprechend danken wir sehr, dass sie heute zu Gast ist. Hallo Frau Weigelt.
Moin Moin, vielen Dank für die Wertschätzung, danke für die Einladung.
Ja, vielleicht sagen Sie ganz kurz was über sich. Wer sind Sie, was machen Sie und warum ist mein Lob so wahr gewesen, wie es nur wahr sein konnte?
Ja, das dürfen die Zuhörenden dann selber beurteilen. Ich bin Fachjournalistin für Sicherheitspolitik, das heißt, ich beschäftige mich mit Themen, zu denen die Bundeswehr auch dazugehört.
Gut, das war jetzt sehr, sehr allgemein. Vielleicht,
was wollen Sie noch hören?
Naja, zum Beispiel, wo fragen Sie mal. Ja, jetzt haben Sie die Chance, mal eine Steilvorlage zu nehmen. Wo hört man Sie sonst? Wo sind Sie journalistisch tätig? Und so ganz kurzen Einblick wäre noch ganz nett.
Also ich mache viel Radio. NDR Info, Streitkräfte und Strategien, das ist eine Sendung, in der ich Autorin bin. Ich bin für Deutschlandfunk Kultur unterwegs und schreibe auch für sicherheitspolitische Fachmagazine.
Man merkt manchmal, wenn man aus solchen Formaten kommt, wie Sie sie täglich produzieren, Sie sind sehr daran gewöhnt, kurz zu antworten. Jetzt müssen Sie mal, auf den Punkt, jetzt müssen Sie mal in Folgen reinhören, die wir gemacht haben, hier mit Albrecht von Lucke zum Beispiel. Da ging auch mal Antworten, ja, 10 Minuten, ohne Sorge.
Menschen sind unterschiedlich.
Gut so, so soll es ja auch sein.
So soll es ja auch sein. Ob Sie mich dann nochmal einladen wollen, können Sie hinterher entscheiden.
Alles gut, das war gar keine Bewertung. Wir wollen nicht gleich am Anfang schon wissen. Ja, der Plan heute mit Ihnen, mit uns, ist so ein bisschen, dass wir versuchen, uns erstmal einen kleinen Überblick zu verschaffen, also ein paar inhaltliche Fragen klären, die uns aufgekommen sind. Sie können ja gerne immer schauen, wenn irgendwas noch ergänzend wichtig ist, dann ergänzen sie, sodass wir erstmal so ein bisschen über die Situation der Bundeswehr sprechen können und so ein bisschen die aktuelle Situation. Und dann im zweiten Teil, so ist mir der Plan, versuchen wir in altbekannter Manier gemeinsam mit kleiner Diskussion zu gehen, so ein paar Diskussions- und Streitfragen, die sich für uns ergeben haben. Die offensichtliche war im Intro schon zu hören, da war ja Ole Nomoyan zu hören, der ja sehr in der Diskussion stand mit seinem Buch Ich bin nicht bereit, für Deutschland zu sterben. Dementsprechend ist die Stoßrichtung, glaube ich, schon klar, in die wir im zweiten Teil so ein bisschen gehen wollen. Vielleicht, Frau Weigert, aber am Beginn als quasi erste Frage so ein bisschen, wir reden ja heute über die Bundeswehr und das ist ja so in Deutschland so ein geflügeltes Wort. Einerseits, wenn man so Menschen Glauben schenken mag, Umfragen schenken mag, dann assoziieren viele mit der Bundeswehr kaputte Ausrüstung, schlecht ausgebildetes Militär und Soldaten, die in den Zügen die Züge verstopfen oder wie es Markus Feldenkirchen mal gesagt hat, der einzige Grund, warum viele ICEs noch fahren, ist die Bundeswehr. Jetzt aber unabhängig vom Spaß dahinter, wenn Sie so ein bisschen zusammenfassen müssen, die Bundeswehr in ihrer Entwicklung, seit sie existiert, was hat sich bei der Bundeswehr so im Laufe der letzten Jahre grundsätzlich verändert? Welche Ziele hatte die Bundeswehr bei ihrer Gründung und was hat sich heute so in ihrer Grundsatzausbildung, Grundsatzrichtung verändert?
Okay, also die Bundeswehr hat im Prinzip so eine Art U beschritten. Ja? Also 1955, also vor 70 Jahren, wurde die Bundeswehr gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals herrschte Kalter Krieg und da ging es um, was in der Bundeswehr so schön jetzt abkürzungsmäßig LVBV genannt wird, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung. Mal kurze Zwischenfrage an euch, was ist der Kalte Krieg? Wisst ihr da irgendwas von?
Jede Menge, nun haut rein.
Ich nehme Wortmeldungen entgegen.
Ist ja wie im Frage heute, Unterricht los.
Ich dachte, es ist ein Diskussionspodcast. Ja,
natürlich ist es, klar, dafür ist er da.
Also was ist der Kalte Krieg? Also jetzt auch, es ist nicht irgendwie Schule oder so, sondern ich will nur wissen, was wisst ihr so, damit ich weiß, was, wie viel soll ich euch erzählen, ohne euch zu langweilen. Darum geht es mir eigentlich.
Na dann, RB, leg los.
Naja, ich würde sagen, grundsätzlich ist es so die politisch-ideologische Auseinandersetzung zwischen dem Ost- und Westblock, also hauptsächlich eben des politischen Westens, eben angeführt von der USA, also die liberale, demokratische Seite, gegen die bösen kommunistischen Leute eben im Osten, also UdSSR, also Sowjetunion und die ganzen Satellitstaaten.
Wenn du das so erzählst, das macht auch schon, also es zeigt auf den Standpunkt drauf hin, ne? Finde ich immer ganz spannend, dieses Framing von wo man das sagt, zu hören. Ne? Ich, JV, du hast dich auch gemeldet, ist wirklich wie in der Schule hier.
Naja,
ja.
Gut trainiert.
ich würde da RB auf jeden Fall beipflichten in der Analyse. Also Kalter Krieg, darunter verstehe ich halt vor allem die Konfrontation zwischen, sage ich mal, dem kommunistisch angeführten oder sozialistisch angeführten Ostblock unter Führung der Sowjetunion und eben dem entgegen dem kapitalistischen Westblock unter Führung der USA. Und was auch RB schon gesagt hat, eben die Satellitstaaten, dass es eben zahlreiche Verbündete gab, vor allem in Europa, was ein zentraler Schauplatz des Kalten Krieges ja war, wo sich ja wirklich an der deutschen Grenze, an der innerdeutschen Grenze, sozusagen der Westen und der verfeindete Osten direkt gegenüberstanden. Und ja, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass es ja auch viele Stellvertreterkriege gab zu der Zeit, also im Kalten Krieg, zwischen, sozusagen indirekt geführt, deswegen also Stellvertreterkriege zwischen den beiden Blöcken, die aber in anderen Ländern quasi geführt wurden und somit nicht direkt quasi von USA und Russland oder Sowjetunion. Also wäre zum Beispiel zu erwähnen der Koreakrieg oder auch Vietnamkrieg. Genau.
Ich mach mal weiter. Ich sehe, RB, du meldest dich auch noch, aber das reicht mir erstmal so als Info. Also zwischen West und Ost, was auch wieder Labels sind, ne, möchte ich auch mit Vorsicht darauf aufmerksam machen. Kalter Krieg, Bundeswehr, das ist ja die Frage, was wollte die Bundeswehr früher, was wollte sie zwischenzeitlich, was will sie in Zukunft oder heute? Damals Kalter Krieg, es ging darum, erstmal, und jetzt wird es schon schwierig, wenn ich sage, uns zu verteidigen. Ne, also ich bin 1983 geboren, da gab es die DDR noch. Und da hört man schon, ich komme aus Westdeutschland, jemand aus Brandenburg würde das jetzt anders erzählen. Wofür gibt es die Bundeswehr? Ne? Also da möchte ich nur schon mal aufpassen, diese ganze Geschichte wirkt bis heute fort. Ja? Also aus westdeutscher Perspektive gesprochen, war die Bundeswehr da Westdeutschland erstmal zu verteidigen bis zum Mauerfall, sollte NATO-Bündnispartner sein. So, das ist das eine. Das andere, 1955, da war ja der Zweite Weltkrieg gerade mal 10 Jahre vorbei. Da ging es auch noch um was anderes. Also, dass deutsche Soldaten, damals nur Männer, jetzt ja auch Soldatinnen, nie wieder so ein Unrechtsregime unterstützen sollten. Ja, also nie wieder Faschisten an die Macht bringen oder unterstützen. Aber auch ganz wichtig und ist auch bis heute immer noch ein wichtiger Grundpfeiler der Bundeswehr. Warum? Weil die Bundeswehr bis heute eine sogenannte Parlamentsarmee ist. Das heißt, anders als in anderen Ländern kann nicht zum Beispiel ein Präsident oder eine Präsidentin einfach Truppen in Marsch setzen, sondern bei uns muss das der Bundestag beschließen. Ja, also Parlamentsarmee, es gibt noch sowas wie die innere Führung in der Bundeswehr. Das ist das ist ganz viel, kann man Bücher drüber schreiben, aber vielleicht mal eine Sache, die ich wichtig finde, dass unrechtmäßige Befehle nicht nur verweigert werden dürfen, sondern müssen. Ja, also wenn du Soldat bist und einen Befehl bekommst, von dem du weißt, das ist zum Beispiel gegen das Völkerrecht, dann hast du die Pflicht, den zu verweigern. Das ist innere Führung. Also Kalter Krieg, Parlamentsarmee, dann in den spätestens so seit den 1990ern ist die Bundeswehr zu so einer Einsatzarmee geworden, in Auslandseinsätzen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Afghanistan-Einsatz, der ist jetzt auch schon ein bisschen vorbei. Und hatte nicht mehr so diesen Fokus auf LVBV, ne, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, weil wir alle, also alle Analystinnen und Analysten, alle ist immer schwierig, ne, die allermeisten gesagt haben, das ist jetzt das Ende der Geschichte, sogenannte Ende der Geschichte. Ja. Fukuyama hat ein Buch dazu geschrieben. Könnt ihr vielleicht in die Shownotes packen, wenn euch das interessiert, Francis Fukuyama. Und Verteidigungshäuser wurden runtergefahren, es wurde weniger Geld für Munition, Panzer ausgegeben. Die Personalstärke der Bundeswehr wurde massiv runtergefahren. In den Höchstzeiten hatte die Bundeswehr eine Stärke von um die 500.000 Leute, ja, ganze Menge. Die Wehrpflicht wurde dann später ausgesetzt, weil die politisch Verantwortlichen gedacht haben, brauchen wir nicht mehr. Das hat sich dann verändert und spätestens 2022, seit der russischen Vollinvasion in die Ukraine, spätestens da ist also LVBV wieder Schwerpunkt, eigentlich schon früher, seit 2014, da gab es ja den ersten russischen Einmarsch in die Ukraine mit der Krim-Annexion. Seit damals ist es auch schon so, dass der Verteidigungshaushalt langsam angestiegen ist. Also bei den sicherheitspolitisch Verantwortlichen war spätestens da schon so ein Aha-Moment im Sinne von, das könnte jetzt hier gefährlich werden. Aber spätestens 2022, als es dann die Fernsehbilder gab, auch von russischen Truppen in der Ukraine, da haben dann viele gesagt, und ja auch der damalige Kanzler Olaf Scholz, wir haben jetzt eine Zeitenwende. Und damit hat er gemeint, unter anderem, dass eben jetzt dieser LVBV, Landesverteidigung, Bündnisverteidigung, wieder zum Schwerpunkt wird. So viel erstmal dazu. Man könnte sicherlich noch mehr sagen, aber ich mache mal einen Punkt.
Ja, das ist ja auch ein kleiner Überblick reicht ja. Wir machen ja keine reinen Podcasts nur zur Geschichte. Sollte nur so ein bisschen als Einleitung dienen ins Ganze. Jetzt haben Sie schon die, RB, kann ich kurz die Frage noch stellen oder willst du schon? Okay, weil die Frage finde ich jetzt zur Überleitung nicht ganz irrelevant. Ich hoffe, ich nehme nicht deine Frage weg. Sie haben jetzt gerade schon gesprochen, Ausbruch Ukraine-Krieg und die Zeitenwende-Rede von Scholz ist ja so ein bisschen der Marker. Seitdem reden wir ja auch über Verteidigung ganz anders, weil man vorher geglaubt hatte, auch vielleicht auch im Schein dessen, dass man der Meinung war, Amerika wird uns immer verteidigen, dass man quasi ja zurück mehr abbauen kann und reduzieren kann. Trotzdem hat man das Bild von der Bundeswehr, wenn man die Bundeswehr denkt, jetzt vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, denkt man immer an diese Geschichten wie, keine Ahnung, die machen Übungen im Feld, wo sie dann keine echte Patronen, sondern Platzpatronen und dann Peng, Peng, Peng rufen müssen. Oder die Geschichten von Waffen, die überhitzen nach 3 Schuss und irgendwie nicht mehr funktionieren, geschweige denn, wie viel Panzer irgendwie kaputt stehen. Deshalb vielleicht eine kleine Überleitung, bevor wir zur Intervention kommen und RBs Frage vermutlich. In welchem Zustand befand sich denn die Bundeswehr, wenn man jetzt mal so einen groben Überblick gibt vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges? Krieges. War sie so kaputt, wie es scheint?
Also Das ist ja auch eine sehr breite Frage. Sie sind ja offensichtlich so Spezialist für breite Fragen. Ich sag mal, was das noch alles sein könnte. Einerseits ja zum Beispiel, was Material angeht und andererseits dann, was Personal angeht. Es gibt dann auch noch sowas wie politische Rückendeckung und so weiter. Aber wenn man nur mal diese beiden Aspekte nimmt. Material, also ein Zitat, was ich an der Stelle immer wieder bringe, der damalige Heereschef. Also die Bundeswehr hat ja mehrere Teilstreitkräfte, Luftwaffe, Marine, Cyberraum, jetzt auch Informationsraum, CIR seit neuestem und das Heer. Und der Heereschef, also ist quasi der Chef von der größten Sparte der Bundeswehr, wenn man das so sagen will, hat damals gesagt, ja, also meine Leute stehen eigentlich blank da. Und das von einem Bundeswehrgeneral zu hören, das fand ich schon sehr eindrücklich. Und mit blank, da hat er eben auf Ausrüstung rekurriert und auch auf Munition. Also dir bringt ja ein Gewehr nichts, wenn du keine Munition hast. Das ist das eine. Personell, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Geschichten von, das ist ja alles eine Gurkentruppe, weil das meistens Leute sind, die mit der Bundeswehr nicht so viel zu tun haben. Also ich kenne relativ wenig Leute, die tatsächlich auch in der Bundeswehr waren, die solche Sprüche kloppen. Und jedem, der sowas sagt, dem empfehle ich mal, zum Beispiel mal eine Grundausbildung mitzumachen oder mal sowas wie einen Einzelkämpferlehrgang durchzumachen, den viele Personen in der Bundeswehr durchlaufen haben. Mal versuchen, wie ist das, wenn man sich so eine Gasmaske aufsetzt und dann in durch Gas durchläuft, ob man da wirklich so eine Gurkentruppe ist. Ich glaube, viele Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr haben ganz schön was drauf. Wenn sie natürlich keine Ausrüstung haben, ist es ein Problem, hat das aber unbedingt was mit der Leistungsfähigkeit der Soldatinnen und Soldaten oder auch mit dem Einsatzwillen zu tun, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen.
RB, möchtest du ja?
Bitte. Also, ja, Herr Kausch, Sie haben mir grandios mit einer Meisterleistung meine Frage weggenommen, aber egal, wir machen weiter. Vielleicht darauf bezogen, seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, jetzt so von der personellen Seite her, wie hat sich es da verändert? Also haben wir da immer noch so in etwa eine starke Unterbesetzung? Ist das Ganze attraktiver geworden? Haben sich mehr Leute beworben, haben sich mehr dazu entschieden, eben den freiwilligen Wehrdienst zum Beispiel zu machen?
Okay, wieder eine sehr breite Frage. Also es gibt verschiedene Punkte, die man da ansprechen kann. Das eine wären sozusagen die aktiven Soldatinnen und Soldaten in der Truppe, also Berufs- und Zeitsoldaten. Dann gibt es sowas wie Wehrdienstleistende. Die gibt es ja heute auch schon, ne? Auch ohne Wehrpflicht gibt es den freiwilligen Wehrdienst. Kann man jetzt schon machen. Dann gibt es Reservistinnen und Reservisten. Wisst ihr, was Reservisten sind? Nochmal, was sind Reservisten? Wann wird man Reservist, wenn was passiert ist? RB.
Sprich einfach sonst.
Ja, okay, gut. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, da sind Reservisten hauptsächlich eben ehemalige Bundeswehrsoldaten, die eben dann ihre Zeit halt so in etwa durchgelebt haben und dann je nachdem eben wie es läuft, werden die dann halt einmal alle paar Jahre eben zu einer Reservistenübung eingezogen. Das sind so in etwa die, wenn unsere Berufsarmee in den Auslandseinsatz gehen sollte, dass die dann so in etwa in Deutschland die Stellung halten und so in etwa die etwas Älteren.
Ja, so ein paar Sachen dabei, wo ich zustimme, ein paar Sachen nicht. Also Reservistinnen, Reservisten, ganz wichtiger Punkt, ne, sind alle Leute, die mindestens einen Tag bei der Bundeswehr waren. Also jeder, der mal bei der Bundeswehr war, hat dieses Label sozusagen aufgedrückt. Reserveübungen, also wenn du aus der Bundeswehr rausgehst, dann wieder eine Übung machen, durch den Schlamm robben, Waffen zusammensetzen oder was auch immer du in der Bundeswehr gemacht hast, funken, keine Ahnung, das auffrischen. Diese Übungen, die waren früher mal verpflichtend, das sind sie jetzt nicht mehr. Und das ist eines der großen Probleme, weil ja, einige Reservisten und Reservistinnen sind älter. Ja, also diese Zahl, und da komme ich jetzt mal zur Zahl, 900.000 haben wir in Deutschland unter 65. Ja, also 900.000 unter 65. Da sind natürlich ein paar Ältere dabei, sind aber auch einige Jüngere dabei. So, ne? Also auch jeder, der morgen aus der Bundeswehr rausgeht, mit 25 oder so, ist Reservist. Und das machen im Übrigen jedes Jahr 20.000 Leute. Ja, die verlassen die Bundeswehr. Das heißt, wir kriegen jedes Jahr 20.000 neue Reservistinnen und Reservisten jetzt schon dazu, ohne Wehrpflicht. So, also das sind mal die Gruppen. Jetzt war ja deine Frage, wie hat sich das verändert? Und eine wichtige Zahl sind die Berufs- und Zeitsoldaten. Die haben sich nicht so stark verändert. Da sind wir so bei 180.000 ungefähr. Na, im Vergleich zu im Kalten Krieg, wo wir 500.000 hatten, inklusive Wehrpflichtiger, ist schon ein deutlicher Unterschied. Wenn du das so hörst, hast du noch Anschlussfragen dazu? Wir können natürlich jetzt auch noch mehr Fragen, mehr sagen, aber wir machen mal einen Punkt.
Ja, jetzt mal so, jetzt, dass 20.000 pro Jahr zu den Reservisten dazukommen, jetzt von der Altersgruppe so 900.000 unter 65, wie sieht es denn aus mit, wie viele Leute fallen denn aus diesem Pool der Reservisten so jährlich heraus? Weil ich glaube, das wird jetzt so die nächsten paar Jahre perspektivisch gesehen zumindest, wenn immer mehr von den Boomerjahren so in etwa über diese Grenze hinausschreiten und da fällt ja eigentlich ein ziemlich großes Personenpotenzial heraus, die eben durch die Wehrpflicht früher zum Beispiel auch als Reservisten galten.
Gute Frage. Führt auf ein Problem hin. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht gibt es diese Überwachung nicht mehr so von Reservistinnen und Reservisten. Das heißt, mir sind zumindest keine Zahlen bekannt. Wie viele fallen da jedes Jahr raus? Nach meinen Informationen ist das auch so, dass es auch nur so eine grobe Schätzung ist, ne? Weil eben diese Pflicht nicht mehr da ist. Dass du dich jetzt zum Beispiel, früher war das so, wenn du Reservist warst und du ziehst von Bremen nach Hamburg um, musst du dich melden. Sagen, hier, das ist meine neue Adresse. Und das ist jetzt auch was das nennt sich Grundbeorderung, was alle Menschen, die aus der Bundeswehr rausgehen, ab sofort wieder machen müssen. Ja, also diese Verfolgung, wo sind die Leute, wenn wir die brauchen, dass wir sie dann schnell kriegen, das findet jetzt seit einiger Zeit wieder statt. Nochmal ein Punkt, wofür brauchen wir die überhaupt? Du hast gesagt, einerseits für, das heißt Territorialverteidigung, also wenn wir jetzt einen Spannungs- und Verteidigungsfall hätten, würde die Bundeswehr ja in erster Linie, sagen wir mal, im Baltikum kämpfen oder eingesetzt werden, wenn da was passieren würde. Aber da müssten natürlich auch ein paar Leute hier gucken, was machen wir mit Drohnen über dem Hamburger Hafen? Ja? Wie kriegen wir die weg? Oder finden wir die überhaupt erstmal? Oder wie bewachen wir Munitionslager? Oder wie bewachen wir zum Beispiel Bundeswehrkrankenhäuser oder so? Ja? Also hauptsächlich solche Wachaufgaben. Das machen Reservistinnen und Reservisten. Die wären aber auch dafür zuständig, die Truppen aufzufüllen. Also die Personen, die tatsächlich sterben, ne? Die Soldatinnen und Soldaten in einem Kriegseinsatz. Und es gibt Berechnungen vom Sanitätsdienst. Das ist jetzt ein bisschen makaber, aber ich mach nochmal eine Schätzfrage draus. Was glaubt ihr, wie viele Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten allein im Heer würden jeden Tag sterben in so einem hochintensiven Gefecht, wenn es jetzt sowas im Baltikum gäbe? Pro Tag. Wir sprechen ja über Krieg heute.
Tja. Also ich meine zu behaupten, dass ich das neulich gelesen habe, ich weiß es aber nicht mehr. Also die Zahlen, die ich gelesen habe, waren aber nicht zu sterben, sondern kampfunfähig. Das heißt, da fallen auch Leute, die sozusagen erstmal verwundet sind, drunter. In der Ukraine sind das ja aktuell mehrere hundert Leute, also an die 1.000 Leute, würde ich schätzen. Deswegen würde ich mal ähnliche Zahlen für Deutschland annehmen, wahrscheinlich so um den Dreh, aber ich kann es gar nicht herleiten. Also wie gesagt, man hat ja den Fall zum Glück noch nicht erlebt.
Zum Glück, ja. Also, ja, RW, noch eine Ergänzung?
Ja, ich glaube, es kommt auch ganz stark dann halt darauf an, wie es dann tatsächlich da aussieht. Also wenn wir jetzt zum Beispiel von so allererster Weltkrieg Gramkämpfe uns vorstellen, unsere Stellungskämpfe, dann wahrscheinlich eher weniger, als wenn es jetzt wirklich zu so offenen Feldschlachten kommen würde, was ja nicht passieren wird. Also wahrscheinlich nicht mit solch verheerenden Zahlen wie vor, was weiß ich, 200 Jahren. Aber ich würde auch so mit der Zahl um die 1000 Leute mitgehen.
Auch ein total spannender Punkt. Also komme ich gleich nochmal drauf. Also das Heer rechnet mit 1600, also 1600 Casualties, also Tote und Verwundete pro Tag. Pro Tag, allein im Heer. Da haben wir noch nicht Luftwaffe und Marine. In einem hochintensiven Gefecht. Und wir sind jetzt ja bei der Frage, wofür brauchen wir Reservistinnen und Reservisten, um die Gefallenen zu ersetzen. Ja, das ist sehr bitter. Und was du jetzt gesagt hast, wie werden Schlachten geführt? Wenn wir in die Ukraine schauen, dann ist es tatsächlich so eine Mischung aus Erstem, Zweiten und, wenn man will, Dritten Weltkrieg. Also es werden immer noch Panzer schießen immer noch. Es gibt immer noch massive Artillerie. Also das sind die großen Kanonen, großen Geschütze, ja, die richtig große Kaliber auf Häuserblöcke draufschießen. Wenn ihr euch mal, ich habe ja mal so Videos, so Überflüge von ukrainischen Städten, Mariupol zum Beispiel, Bachmut, wenn ihr euch das mal angeguckt habt, das ist ein Albtraum. Ja? Also wie viel Bomben darunter gehen. Es gibt Grabenkämpfe tatsächlich. Ich habe neulich ein Video gesehen und ich erzähle das jetzt hier mal so ein bisschen, weil wir sind ja mittendrin. Ne? Die Frage ist ja, wollt ihr zur Bundeswehr gehen, ja oder nein? Ne? Das ist ja, um euch geht es ja. Ich werde ja wahrscheinlich keine Wehrpflicht mehr machen, aber ich erzähle das mal so ein bisschen. Ich habe ein Video gesehen von einem ukrainischen Soldaten. Der hat in so einem Graben drin gestanden mit rechts und links und über ihm Holz, ja, also quasi Erde und dann so verschalt mit Holz. Und hinter ihm hat alles gebrannt. Also, und das Gesicht von dem, ich weiß gar nicht, ob ich sowas schon mal gesehen habe bei einem Menschen. Also, der konnte auch nicht raus. Ja, weil da sind ja dann auch die Drohnen und die Geschütze und so weiter. Also, es gibt ja einen Grund, warum es Gräben sind. Das heißt, der hat da gestanden, konnte nicht raus, der hatte noch nicht mal Schutzausrüstung, der hatte ein T-Shirt an und hinter ihm hat es gebrannt und er hat nur mit seiner Kamera, ich weiß nicht, was das für ein Video war, ob es ein Abschiedsvideo an seine Familie war oder was, aber das war ein Albtraum. Ja.
Tja.
Wir haben noch eine Anmerkung dazu.
Alles gut.
Tja. Ja, um vielleicht darauf einzugehen, wenn wir schon den Konflikt in der Ukraine skizzieren, gerade der moderne Aspekt mit dem Einsatz von Drohnen, die sozusagen zusätzlich zu dem massiven Artillerieeinsatz, den Russland an den Tag legt, der ja aber weniger präzise ist, kommen eben diese First-Person-View-Drohnen hinzu, die gezielt Jagd sowohl auf Zivilisten machen. Die Russen üben ja mit ukrainischen Zivilisten teilweise, so grausam es klingt. Aber die natürlich auch dafür sorgen, dass der Abtransport von Verwundeten unfassbar schwer geworden ist. Ich habe heute erst darüber gelesen, dass die Zustände wirklich an den Ersten Weltkrieg erinnern, einfach weil keine medizinische Versorgung gewährleistet werden kann und Leute an Verwundungen sterben, die eigentlich relativ problemlos zu behandeln wären, einfach weil man sie von der Front nicht wegbefördern kann, aufgrund dieser Drohnenüberwachung. Und das kommt natürlich hinzu. Das heißt, die zusätzliche Ebene, die diesem Konflikt gegeben ist, zuzüglich der vollständigen Information, die beide Seiten haben, durch diese umfassende Aufklärung, erschwert für Infanterie, für die Menschen, die sozusagen die Frontlinie halten, den Konflikt nochmal über alle Maßen. Und das merkt man auch daran, dass die Ukraine, die ja große Probleme mit der Manpower, also mit der Menge an Soldaten hat, auch immer weiter in Stützpunkten verteidigt, die immer weiter auseinandergehen und sozusagen große Areale überwachen, weil sie einfach die Frontlinie an sich gar nicht mehr gewährleisten, gar nicht mehr in der Form besetzen können, weil es natürlich auch enorme Verluste gäbe. Ja, das sei vielleicht noch kurz hinzugefügt.
Auf jeden Fall. Also wer sich für das Thema Verwundetentransport und Sanität interessiert, ich habe vor kurzem einen Beitrag für das Reservistenmagazin Loyal gemacht. der auch im Internet frei verfügbar ist. Wenn ihr meinen Namen mal googelt und Sanität, Verwundung, da habe ich einen Sanitätsoffizier bei der Bundeswehr begleitet, der sich sehr dafür einsetzt, dass die Lessons learned aus dem Ukraine-Krieg in die Verwundetenversorgung in der Bundeswehr eingefügt werden, implementiert werden. Das ist ein hartes Brot, das ist nicht leicht, weil es da Widerstände gibt auch, weil es natürlich auch ein sehr belastendes Thema ist. Aber ich bin dafür, wirklich Dinge auch klar beim Namen zu benennen. Und was du gesagt hast, TM, stimmt total. Eigentlich ist es ja, nicht was eigentlich, es ist verboten, Rotkreuz-Personal zu beschießen, laut dem Völkerrecht. Die russischen Militärverantwortlichen machen aber das Gegenteil. Und denen ist das egal. Und die beschießen ganz gezielt Menschen, die ein rotes Kreuz haben, um quasi die Moral der Truppe, der ukrainischen Truppe zu zerstören. Und deswegen werden Menschen in der Nähe, also es gibt ja unterschiedliche Stufen der Verwundetenversorgung. Ne? Je näher an der Front, desto rudimentärer. Und die richtigen Krankenhäuser sind natürlich weiter weg, dass sie nicht so leicht getroffen werden können. Und in der Nähe der Front kannst du nicht mehr in solchen Containern oder so das machen, sondern die Sanitäterinnen und Sanitäter müssen das in Kellern machen von Wohnhäusern, die noch stehen. Und das verändert alles. Und ich war bei so einer 72-Stunden-Übung dabei von der Bundeswehr, die erste, die in so einem Keller tatsächlich stattfand. Und das ist komplett anders. Also angefangen von, du musst immer die ganzen Helm, Schutzweste, Waffe und so weiter anziehen, wenn du rausgehst und Leute reinholst, ne? Also neue Verwundete. Dann die kommen nur noch in der Nacht in erster Linie, weil eben tagsüber die Drohnen fliegen. Da gibt es dann, ist das da, was du gesagt hast, es dauert länger, bis die Verwundeten ankommen. Und da sind wir auch wieder beim Ersten Weltkrieg. Also dann ist sowas wie, du hast zum Beispiel, wenn du mal für Tage und Wochen nasse Füße hattest und im Wasser gestanden hast, weil so, wenn es regnet, sind diese Gräben natürlich, da steht das Wasser drin. Ja, dann hast du so, dann faulen dir die Füße weg, um es mal ganz einfach zu sagen. Das muss alles behandelt werden. Ja, total deprimierendes Thema und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dass wir alle, die wenig, ich gehe mal davon aus, dass ihr wenig Berührungspunkte mit Krieg hattet, so eine Vorstellung davon haben. Worum geht es da eigentlich?
Wir haben jetzt schon sehr konkret über das Feld Ukraine gesprochen. Ich würde ja gerne noch mal ein bisschen, bevor wir irgendwann mal Richtung Diskussion gehen, zu dem Feld der Bundeswehr zurückkommen und der Frage, wo steht die Bundeswehr jetzt? Und wir haben ja gerade schon über Drohnen gesprochen, jetzt ziehe ich den Punkt mal vor. Also wir haben ja in den letzten Wochen genug gemerkt, wie groß die Bedrohung durch Drohnen ist. Nicht nur wegen der betroffenen Flughäfen, wo der Betrieb nicht mehr stattgefunden hat, sondern einfach auch, weil man das Gefühl hat, dass es auf diese Bedrohung durch Drohnen keine richtige Antwort gibt. Sowohl militärisch gefühlt keine Antwort, als es auch in Deutschland jedenfalls bürokratisch keine Antwort gibt, weil ja immer gefühlt irgendjemand anders dafür zuständig ist, gerade jetzt die Drohnen da mal zu überwachen oder abzufangen. Deshalb die Frage an Sie, ich kenne zwar den Bericht schon dazu, wo gesagt wurde, hey, wir haben keine richtige Antwort in der Bundeswehr, aber sehen Sie da Entwicklungen in der Bundeswehr? Lernt man da von den Ukrainern, die sich ja zumindest da sehr stark spezialisieren mussten, wie man mit Drohnen umgehen kann? Weil das wird ja das Feld sein, wo man wahrscheinlich, wenn es zu einem Angriff käme von Russland, wahrscheinlich am ehesten ja auch direkt betroffen sein würde gegebenenfalls.
Also wenn Sie von den Berichten sprechen, dass die Bundeswehr Drohnen relativ wenig entgegensetzen kann und relativ wenig Kompetenz hat, sowohl was das Bauen als auch die Ausbildung angeht, das deckt sich mit den Informationen, die ich habe auch, mit den Berichten auch von Soldatinnen und Soldaten, die frustriert sind, weil sie zu wenig Drohnen haben, gar keine Drohnen zur Ausbildung, weil die Ausbildung irgendwie nach einem Skript, nach einem Lehrplan irgendwie ablaufen soll. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo die Bundeswehr auf jeden Fall noch lernen darf, ist dieses Chaos-Element von Krieg mehr im Blick zu behalten. Also es gibt natürlich, also so ein schöner Spruch ist, kein Plan überlebt den ersten Feindkontakt. Ja, es ist immer gut, wenn man sich Pläne macht, aber gerade die Ukraine ist ja so stark, weil sie viel stärker als angenommen, sagen wir es mal so, weil sie improvisieren kann und die Führung auch Improvisation zulässt. Das ist auf jeden Fall eine Lessons learned, wo Deutschland also Bundeswehrführung mehr loslassen darf, weniger Micromanagement, mehr. Und eigentlich hat die Bundeswehr alles, was sie braucht. Also das heißt Auftragstaktik, ja, sodass die Führungskraft einen Auftrag rausgibt und dann machen die Leute, die den Auftrag erfüllen sollen, die Auftragserfüllung so, wie sie das am besten denken. Und da wird nicht Schritt 1, 2, 3, 4, 5 überprüft in der Theorie. Gleichzeitig gibt es in der Bundeswehr keine ausreichende Fehlerkultur. Es gibt eine große Angst, wenn man einen Fehler macht, dass man dann einen drauf bekommt und ausgeschimpft wird, sozusagen. Keine guten Karrierechancen mehr hat. Und wenn Sie jetzt mich fragen, also was muss besser werden, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt, weil die Drohnenentwicklung unheimlich schnell funktioniert. Also in der Ukraine ist es so, dass teilweise alle 2 Wochen sich da was verändert, technisch und von der Hardware her. Natürlich auch allein durch 3D-Druck, ja, kann ja unheimlich schnell was passieren. Und wir sind in Deutschland so im mehrjährigen Rhythmus. Das kann nicht funktionieren. Und da muss auf der, in der, was die Führung angeht, auf jeden Fall was passieren. Ein anderer Punkt, den Sie angesprochen haben, ist Drohnen im Inland. Und da will ich einfach auch nochmal erklären, das sind zwei verschiedene Sachen. Ne? Also die Bundeswehr ist ja für das Ausland zuständig, grundsätzlich. Ne? Kommen wir nochmal auf die Geschichte zurück. Ne? Nach dem Zweiten Weltkrieg war es eben diese große Sensibilität. Wir wollen kein Militär mehr haben, was hier einen Unrechtsstaat stützt. Und wir wollen eine Trennung von Militär und Zivilem, also Polizei, haben. Deswegen ist die Bundeswehr grundsätzlich für das Ausland zuständig und die Polizei grundsätzlich für das Inland. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass die Bundeswehr zu Hilfseinsätzen, Hochwasser oder so, rangezogen wird. Aber im Großen und Ganzen ist das so. Und wenn es jetzt hier, sagen wir mal, über dem Hamburger Hafen verdächtige Drohnen gibt, Hamburger Hafen ist ja kritische Infrastruktur, ne? Hier gibt es viele Energieversorgung und so weiter, dann ist da die Polizei dafür zuständig und nicht die Bundeswehr. Also da erstmal so ein Bewusstsein dazu zu haben. Ist die Polizei dafür ausgerüstet? Auch nicht wirklich. Und haben wir ein Lagebild, um überhaupt erstmal zu wissen, welche Drohnen fliegen da so rum? Das wäre Punkt 1 erstmal. Bestenfalls auch noch irgendwie rausfinden, zu wem gehören die? Sind das jetzt Drohnen, die man sich im Baumarkt kaufen kann oder selber zusammenkleben? Oder sind das eher militärische Drohnen, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die schon eher aus einem Spionage-Kontext kommen? Diese Lagebilder haben wir auch nicht ausreichend. Und die wir haben, sind nicht ausreichend vernetzt miteinander. Teilweise aus diesem Grund, ne? Weil Militär und Polizei ja diese Trennung haben, die auf eine Art auch total sinnvoll ist. Und auf eine andere Art, wenn jetzt sowas wie innere und äußere Sicherheit sich so überschneiden und vermischen, nicht mehr so richtig passt. Und da ist halt ein Punkt, eine pragmatische Lösung zu finden, ohne aber die Bevölkerung zu verlieren. Also die Leute, die sagen, nee, Moment mal, wir wollen diese Trennung unbedingt aufrechterhalten, weil wir haben Angst, dass das Militär wieder Überhand nimmt, dass man denen das auch so erklärt, dass sie das mittragen können und nicht über die hinweg entscheidet. Ich mach mal wieder einen Punkt, ich könnte auch noch mehr erzählen. TM, du hast eine Anmerkung dazu und JV auch.
Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ich finde, was Sie schon angesprochen hatten, ist ganz relevant. Dadurch, dass die Entwicklung bei Drohnen so unfassbar schnell vorangeht, kann man wenig, also selbst wenn man sozusagen die vollständige Information hat, okay, wo sind die her, wer steuert die, was auch immer, könnte man relativ wenig übernehmen, weil ich finde, gerade bei Drohnen verschwimmt ja die Grenze zwischen was ist militärisches Equipment und was ist zivil, weil eine zivile Drohne kann super schnell zu einer militärischen umgerüstet werden. Das ist ja der Grund, warum sie in so unfassbar großen Stückzahlen in der Ukraine eingesetzt werden und im Zuge dessen sind die ja unfassbar günstig. Das heißt, ein Abfang von Drohnen in Größenordnung wäre immer ein negatives Geschäft aus Sicht der Polizei, aus Sicht der Bundeswehr, aus Sicht von wem auch immer, weil man sich das verhältnismäßig aktuell jedenfalls nicht leisten kann. Das heißt, die Abwehr von Objekten wie Drohnen, also oder auch Raketenartillerie, was auch immer, also die Abwehr von Geschossen, Drohnen, Lenkwaffen, kommt überhaupt nicht hinterher mit den aktuellen Entwicklungen, vor allem was den Kostenpunkt betrifft. Also selbst ist jetzt ein ganz anderer Konflikt, aber selbst im Nahostkonflikt konnte Israel sich auch nicht wirklich leisten, die gesamten Raketen und Drohnen, die von Seiten des Iran kamen, abzuschießen, einfach weil die Drohnen und die Raketen viel günstiger und einfacher zu bauen sind als die Abwehrsysteme.
Das ist ein total valider Punkt. Ich würde noch mal ein Fragezeichen dran machen. Jegliche Geschosse, also auch zum Beispiel Artilleriegeschosse und Drohnen gleichzusetzen, was da die Abwehrkapazitäten angeht. Wenn wir aber bei Drohnen bleiben, das haben wir zum Beispiel auch im Roten Meer gesehen, ne? Da hat ja eine Rebellenorganisation, ist ja so schön genannt, die Houthis im Jemen, kurzerhand mal das Rote Meer gesperrt, unter anderem durch Drohnen. Und du hast vollkommen recht, wenn so eine Rakete, also so eine Flugabwehrrakete, die kann schon mal 1-2 Millionen Euro kosten, ja, eine. Und meistens schießt man mit 2 auf ein Ziel, damit man es auch wirklich trifft. Und wenn so eine, zum Beispiel vom Schiff aus, ne, und wenn so eine Drohne 30.000 Euro kostet, das kann man natürlich nicht unendlich machen. Auch der reichste Staat kann es nicht unendlich machen. Deswegen, ja, da brauchen wir Abwehrtechnik, damit die Drohnen, die jetzt schon in großer Menge über zum Beispiel unserer kritischen Infrastruktur fliegen, also sowas wie Öltanks, die das Öl für eure Heizung beinhalten. Ne? Wenn die getroffen werden, wird es kalt, um es jetzt mal ganz plastisch zu sagen. Das sind Sachen, die die Ukrainerinnen und Ukrainer gerade merken in den letzten Wintern. Also wie wichtig das ist. Wasserversorgung. Versucht mal 2-3 Tage lang einfach mal spaßeshalber ohne Wasser auszukommen. Das macht keinen Spaß. Ne? Das findet jetzt schon statt. Und da brauchen wir Technik und auch politischen Willen. Da geht es zum Beispiel darum, zu gucken, kann man mit einer Drohne auf eine andere losgehen und die quasi mit einem Abfangkurs runterholen. Es gibt Überlegungen, Drohnen mit Netzen auszustatten, dass sie so ein Netz auf eine andere Drohne drüber ballern. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, also die Funkverbindung zu stören. Bei leichteren, also nicht so komplizierten Drohnen gibt es da auf jeden Fall Möglichkeiten. Bei den komplizierteren wird es schon schwieriger. Es gibt die Möglichkeit, auch so mit so einer Art Schrotflinte auf die zu schießen, also Forschungen dazu. Da muss man natürlich dann Projektile haben, die möglichst, wenn sie irgendwo wieder runterkommen, nicht den Herrn Kabisch treffen, sondern die dann möglichst gefahrlos irgendwo, ja, so dass die Geschwindigkeit rausgeht, muss man einfach so sagen. Da gibt es, Kabisch lacht, da gibt es Entwicklungen dazu und die sind notwendig, weil wir sie jetzt schon bräuchten und nicht haben. Und das ist nicht nur deswegen wichtig, weil ich euch allen gönne, dass eure Heizung auch morgen noch warm wird und aus eurem Wasser morgen auch noch was rauskommt und eure Handyverbindung und eure Internetverbindung auch morgen noch funktioniert und Funkmasten und so nicht weggeballert werden. Und ich will das übrigens auch haben, geht auch um mich, sondern weil diese Drohnen ja auch Teil von hybrider Kriegsführung sind. Habt ihr das schon mal gehört, dass das hybride Kriegsführung ist? RB?
Ja, hybride Kriegsführung ist hauptsächlich eben so das Vermischen von, oder das, ja, sind einfach militärische Akteure, auch in Friedenszeiten vermeintlich, einfach mal so irgendwelche Angriffe eben auf, Infrastruktur, ich bin dumm.
Ich glaube, du so dumm bist du gar nicht. Also die paar Minuten, die ich dich jetzt kenne, machst du einen ganz klugen Eindruck. Kritische Infrastruktur, meinst
kritische
du
Infra Infrastruktur, genau.
Ja.
Dass es eben da oft irgendwelche Aktionen gibt, also sei es eben die russische Schattenflotte, die so in etwa als ja eigentlich nicht eindeutig zuordnungsbar, aber eigentlich doch schon ziemlich für Russland so in etwa die kritische Infrastruktur in der Ostsee zerschneidet, Unterseekabel zum Beispiel, oder eben irgendwelche Drohnen, die mal eben so ganz zufällig über den Münchner Flughafen unterwegs sind. Das sind so die Formen. Und oft wird es halt auch von eben russischen oder anderen Geheimdiensten eben so in etwa auch organisiert. Zum Beispiel Wegwerfagenten sind da ja auch so ein Begriff. Also, dass man da einfach nur so jemanden mal 100 Euro bietet, dass er und dem sagt, ja, flieg mal mit deiner privaten Drohne mal kurz so zu der und der Uhrzeit in der Nähe von dem Flughafen. Und keine weiteren Sachen, ist ja ganz legal und so. Und so in etwa, dass man als Staat so in etwa seine Spuren probiert, so gut wie nur möglich zu verwischen.
Also das ist so ein Thema, das Attributionsproblem, ne? Zuordnenbarkeit, dass man nicht genau weiß, von wem ist das. JV, hast du auch eine Anmerkung noch dazu oder war das eine andere Sache?
Hybride ich wollte Kriegsführung? Eigentlich weiterführen, ich wollte eigentlich weitermachen.
Du hast weiterführen, dann mache ich nochmal meine hybride Kriegsführung zu Ende hier. Also und das ist, wir sind ja noch bei den Drohnen. Ne, hybride Kriegsführung, das wäre so. Drohnen über kritische Infrastruktur, Seekabel durchschneiden, habt ihr schon gesagt. Migrationsströme lenken an Grenzen, Desinformation.
Cyberangriffe.
Cyberangriffe, genau. Desinformation. Und das hat alles das Ziel, Vertrauen zu zerstören. Ne, also Vertrauen in staatliche Organisationen, Vertrauen zum Beispiel in Medien auch, dass man entweder denkt, die sind böse und die wollen mir was, oder dass man sich zumindest nicht sicher ist, kann ich denen vertrauen. Und das reicht schon aus für die Akteure, die diese hybride Kriegsführung betreiben. Und in dem Moment, wo wir als Gemeinschaft nicht mehr zusammen stehen, das wird jetzt ein bisschen pathetisch, ne? Aber wo wir uns gegenseitig in die Gurgel gehen, uns nicht mehr vertrauen, in dem Moment ist es sehr leicht, politische Ziele durchzusetzen, die nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung in Einklang sind. Und deswegen ist hybride Kriegsführung, wozu eben Drohnen auch gehören, aus zwei Gründen wichtig, die in den Griff zu bekommen. Besser als jetzt. Ganz kriegt man die, glaube ich, nicht in den Griff, aber besser als jetzt. So.
Ich habe vorher die ganze Zeit gewartet, leg los, komm.
Darf ich ganz kurz noch dazwischen?
Nee, du darfst nicht. Doch, mach schnell.
Noch zu dem Punkt. Wer sich vielleicht dazu interessiert, ich glaube, Mitte Oktober war das, da sind die nachrichtendienstlichen Chefe von Deutschland, also von den drei, vom Bundestag war es, glaube ich, oder war es das Kontrollgremium, zusammengetreten.
Welche drei Dienste?
Naja, BND, also BFV, also Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz und MAD, also Militärischer Abschirmdienst oder
hey, Bundesamt. Ich hab echt was drauf, Leute, muss ich schon mal sagen.
Und die haben dann auch ganz klar darüber geredet, dass es so die nächsten Herausforderungen sind und auch so angedeutet, dass es eben einen strukturellen Wandel wahrscheinlich geben wird in den Behörden, dass man sich noch konzentrierter eben dagegen eben waffnet und damit auseinandersetzt.
Übrigens ja. Aber auch schon letztes Jahr. Letztes Jahr war das Gleiche. Ich würde mal sagen, das ist nichts Neues, ne? Diese hybride Kriegsführung von Russland. Man denke mal nach Leipzig, ne? Wo das nur um ein Haar das Flugzeug in die Luft geflogen wäre, wenn halt die Bombe ein bisschen früher explodiert wäre. Also es ist nicht so, dass das irgendwie so ganz überraschend kommt. Denkt an die Munitionsfabrik, die hier in Rangsdorf gebrannt hat. Also, ne? Es ist ja nicht so, dass das ganz, ganz überraschend kommt. Aber gefühlt wird es halt wenig thematisiert tatsächlich. Das ist der Punkt vielleicht.
Es ist absolut nichts Neues. Und ich lade auch ein, auch das kritisch im Blick zu behalten. Also natürlich wollen Nachrichtendienste mehr Kompetenzen, die wollen mehr dürfen, die wollen mehr Leute, die wollen mehr Ausrüstung. Und ihr könnt jetzt mal gucken, ihr drei, vier und gleichzeitig auch alle, die zuhören, sich mal die Lage angucken. Was haben wir denn für eine Lage? Herr Kabisch hat eben schon gesagt, wir haben Menschen, die Paketbomben in Transportflugzeuge bringen wollen, damit das Transportflugzeug abstürzt in Deutschland. Wir haben jetzt schon Auftragsmorde vom russischen Geheimdienst auf deutschem Boden. Ja? Also Leute, die Russland doof findet, werden schon jetzt in Berlin oder also im Tiergarten hingerichtet. Wir haben diese massive Desinformation, wir haben Parteienfinanzierung von Parteien, die die Demokratie abschaffen wollen. Und ne, die Einladung ist, schaut euch das an, was passiert, googelt mal ein bisschen, guckt euch das in vertrauenswürdigen Medien an, überlegt selber, was sind Kriterien, wie ich Medien vertrauen kann, dann hört euch das an, was die Nachrichtendienste fordern und dann überlegt euch selber, ist das was, was ich unterstützen kann und will oder nicht. Und das ist anstrengend und ich kann jeden verstehen, der sagt, scheiße, ich muss für mein Abi lernen, ich habe Stress mit meiner Freundin, ich habe Stress mit meinen Eltern, im Sport läuft es gerade nicht so gut, in meinem Computerspiel habe ich gerade ein Level nicht geschafft und so weiter. Und muss ich das jetzt auch noch machen? Nein, du musst gar nichts. Vielleicht willst du das machen, ja, weil du vielleicht dir selber eine Meinung dazu bilden willst und da mitreden willst und dann auch ein besseres Gefühl hast, wenn du irgendwann mal wieder ein Kreuzchen machst bei der Wahl. Oder vielleicht hast du dann auch Lust, mal Abgeordnete anzuschreiben, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete oder in deiner Stadtverwaltung mal zu fragen, hier, wir haben diese hybride Kriegsführung mit den Punkten X, Y, Z, wie sieht es denn eigentlich mit unserer Wasserversorgung aus? Sind wir da geschützt? Wo sind wir da geschützt? Vielleicht ist das hier eigentlich, dass jemand hier so einen Schimmelpilz in unser Wassernetz reinmacht und ich dann Bauchschmerzen kriege oder gar kein Wasser mehr habe. Das sind alles Sachen, die ihr machen könnt. Ja, jetzt aber JV.
Ja, vielen Dank. Bin ich jetzt nach Ihren sehr ausführlichen und breiten Erläuterungen auch mal an der Reihe.
Hat Sie ein bisschen genervt genau. An.
Nee,
alles nee, gut. Nee, überhaupt gut. Nicht.
Ich habe mir das doch gerne angehört. Ich habe das doch gerne angehört.
Ist das so?
Nee, ich würde noch mal kurz auf diese Drohnen-Thematik zurückkommen, wo wir jetzt lange drüber geredet haben, vielleicht auch, um das noch ein bisschen abzuschließen. Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, wie man sozusagen mit Drohnen im eigenen Land, also jetzt hier über kritische Infrastruktur beispielsweise hierzulande, wie darauf der Umgang gefunden werden sollte, wie man da das, die ganzen Fähigkeiten, sage ich mal, verbessern kann, um diese Flugobjekte abzuwehren und gegebenenfalls auch abzuschießen. Und da wollte ich jetzt einfach mal nur so eine praktische Frage stellen. Und zwar in Bezug auf Russland, ob denn, ich stelle mir das nämlich so vor quasi, wenn hier in... wenn hier in Deutschland Drohnen in unserem Luftraum sind, das ist sozusagen, es ist ja erstmal ein feindseliger Akt, es ist ja erstmal eigentlich schon ein Akt der Aggression, auch wenn es jetzt kein direkter Angriff, sage ich mal, ist. Und wir hätten natürlich auch hierzulande das Recht und das Recht dazu, diese Flugobjekte auch vom Himmel zu holen. Da würde mich auch nochmal interessieren, ob es denn nicht eventuell für Russland ob Russland das nicht vielleicht als Angriff, sage ich mal, werten könnte, wenn wir hierzulande russische Drohnen, falls es denn wirklich russische Drohnen sind, abschießen würden, beziehungsweise wir dagegen irgendwie vorgehen würden. Weil man sieht da bei Russland, dass es da durchaus möglich erscheint, zumindest nehme ich das so wahr, weil ja irgendwie zum Beispiel Lavrov vor kurzem auch gesagt hatte, dass er Deutschland irgendwie als Kriegspartei schon sieht. Zumindest habe ich das mal letztens irgendwo gelesen, dass das wohl als Aussage von ihm kam. Könnte das nicht eventuell als solch ein Akt der, oder ein, als solcher Angriff sogar gewertet werden von den Russen?
Gute Frage. Ein paar Punkte dazu. Kriegspartei, da sage ich mal, also einerseits, ob eine Nation sauer auf eine andere ist und die angreifen will und mit welchen Mitteln. Das entscheidet die Nation. Also um es im russischen Fall mal zu sagen, Russland war das Völkerrecht egal. Die sind in die Ukraine einmarschiert. Denen ist das Völkerrecht egal. Wir haben schon gehört, was zum Beispiel Rote Kreuz, Sanitätspersonal abschießen angeht. Denen ist das Völkerrecht egal. was zum Beispiel den Schutz von Kulturgütern angeht, ne, weil deren Ziel ist, die ukrainische Identität zu zerstören, also auf dem Papier steht das, also das ist nicht nur durch die Blume, sondern die sagen, das wollen wir nicht haben, Ukraine, das soll Russland werden, auf eine Art, ja. Also, das ist nur der eine Punkt. Der andere Punkt, wenn wir aber jetzt sagen, nur weil Russland das Völkerrecht egal ist, wollen wir aber immer noch am Völkerrecht festhalten, weil uns das wichtig ist. Auch da gibt es den Artikel 51 im Vertrag der Vereinten Nationen, in der UN-Charta, die besagt, wenn ein Staat angegriffen wird, kann er sich verteidigen und kann auch sich kollektiv verteidigen. So. Das wäre ja auch blöd, ne? wenn es so ein Gewaltverbot gäbe, aber du dürftest dich noch nie mal verteidigen, wenn du angegriffen wirst. Das macht ja irgendwie nicht so viel Sinn. Das heißt, nach dem Völkerrecht ist das total erlaubt. Ob Russland dann nicht doch sauer ist, wenn wir uns wehren, weiß ich nicht. Hm? Jetzt meine persönliche Meinung. Ich habe so eine Haltung von do no harm and take no shit. Ja, also man sollte sich schon mal überlegen, wie können wir als, wenn wir jetzt mal sagen, Deutschland, ein kooperativerer Player international werden? Das sind wir nämlich nicht. Ja, also wir haben in vielen Punkten eine Germany-First-Politik, wenn es zum Beispiel um CO2-Emissionen geht. Da ist die deutsche Haltung auch, soll nicht so teuer werden, weil das ein Problem für unsere Autobauer. Wir wollen Autos verkaufen. Oder was auch den Umgang mit dem globalen Süden angeht, was zum Beispiel Kredite angeht und so weiter. Also wir haben viele Punkte, wo wir zum Beispiel sagen, Unkrautvernichtungsmittel, die in der EU verboten sind, aber wo die EU sagt, nach Afrika können wir das schon exportieren. Also wo einfach Menschenrechte mit zweierlei Maß gemessen werden. Also wenn wir bei dieser Do-No-Harm-and-Take-No-Shit-Mentalität sind, ja, da gibt es die Do-No-Harm-Seite. Und da sind wir in Deutschland nicht da, wo ich uns haben wollen würde. Da müssen wir mehr machen. Und dann gibt es aber auch die Take-No-Shit-Seite. Das heißt, wenn Russland mit Drohnen über den Öllagern fliegt, die eure Heizungen heizt und meine, oder wenn Russland oder auch andere Akteure, ist ja nicht nur Russland allein, zum Beispiel auch China, aber in erster Linie ist es schon Russland, gezielt Aktivitäten macht, um das Vertrauen zum Beispiel in Leute wie mich, ich nehme das auch ein bisschen persönlich, ja, ich reiß mir den Arsch auf, um eine gute Arbeit zu machen. Und da gibt es eine Nation, die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten einfach untergräbt und wirklich durch Aktionen auf Telegram sagt, denen könnt ihr alle nicht vertrauen, Lügenpresse, die bescheißen euch nur. Das ist so, das will ich nicht. Ne? Ich will nicht in so einer, ich will nicht, dass man mit mir so umgeht. Und da möchte ich eine Gesellschaft haben, die da resilienter, also widerstandsfähiger gegen solche Angriffe wird. Wird das Russland gefallen? Wahrscheinlich nicht. Gibt es irgendwo einen Punkt, wo ich sagen würde, und dann kommen wir ja irgendwann auch nochmal zu Wehrpflicht und so, dass wir als Gesellschaft auch Dinge tun, die schwer sind, die herausfordernd sind, die unangenehm sind, um unsere Werte zu verteidigen, aufzustehen, wenn jemand bedrängt wird, nicht nur in der U-Bahn, sondern auch in unserem Nachbarland. Nicht zu hoffen, weiß nicht, wenn ihr das in der U-Bahn habt und zwei Reihen weiter wird jemand angerempelt und fertig gemacht, wenn ihr dann sagt, wenn ich jetzt den Kopf einziehe, hoffentlich kommt er nicht in meine Reihe. Oder steht ihr dann auf und sagt, hier, Junge, so will ich nicht, dass in meiner U-Bahn Leute angegangen werden. Und dann werdet ihr vielleicht zurück angerempelt. Das will ich niemandem aufzwingen. Ich will aber auch nicht so tun, als ob das leicht wäre. Also es hat auch Kosten, das nicht zu machen. Nicht aufzustehen. Und da möchte ich einfach mal die Kosten von uns allen mehr in den Blick legen.
Ja. Punkt. Okay, gut. RB, wir müssen so langsam in die Diskussion kommen, Frau Weigert. Sie haben nicht ewig Zeit, wir wissen das dementsprechend, aber ja.
Ja, ich wollte nur noch mal einen kleinen pragmatischen Blickpunkt auf JVs Frage stellen, also zeigen. Sagen wir mal so, ist es ja nicht so, dass auf den Drohnen, die irgendwo drüber schweben, ganz fett die russische Flagge dran gehisst ist. Und das ist ja gerade das Problem bei dieser hybriden Bedrohungslage, was wir auch schon gesagt haben, diese Attributionsproblematik. Also klar, jeder weiß durch den Buschfunk, es ist wahrscheinlich Russland, aber es gibt halt keine harten Fakten dazu. Und dementsprechend ist es auch nichts, wodurch man dann auch tatsächlich dann Nutz eben von diesen völkerrechtlichen Mitteln eben nutzen könnte. Also ein robustes Mandat, halt im Verteidigungsfall zum Beispiel, kann man jetzt nicht, also leider nicht wirklich machen, nur weil halt eine Drohne über Münchner Flughafen mal so drüber geschwebt ist. Und wir eigentlich wissen, dass sie von Russland auskommt, aber wir können es halt nicht komplett nachweisen. Und es ist halt kein staatlicher Akteur. Dementsprechend könnte sich die russische Seite dann wieder als Opfer hinstellen und so also etwa sagen, ja, die blöden Deutschen, die greifen uns schon wieder an. Und deswegen wird, glaube ich, deswegen, also nur deswegen wird es nicht zu einem Spannungsfall kommen, aber es ist natürlich halt einfach das Zeichen, was sich abzeichnet.
Übrigens, vielleicht jetzt, bevor TM gleich noch kann, als Ergänzung dazu, Thomas Wiegold, der bei uns schon im Podcast war, der hat das ganz schön zusammengefasst, der hat gesagt, manchmal versteht, gerade wenn wir über Putin reden, der versteht halt manchmal auch nur Härte. Und wenn wir uns den Fall mal anschauen, in der Türkei, da wurde ja 2015 ein russisches Flugzeug abgeschossen und die Türkei hat nun, weiß Gott nicht, oder Russland der Türkei den Krieg erklärt, will damit sagen, es soll nicht bedeuten, dass wir jetzt alle Objekte irgendwie sofort angreifen, zumal ich und ich glaube, dass wir dazu militärisch in der Lage sind. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern ich glaube, manchmal ist das Problem, dass man sich sogar zu klein macht und zu zögerlich ist. Und so sehr wir alle aufs Völkerrecht Wert legen, das ist auch super wichtig, ist, dass wenigstens irgendwer das noch hochhält, wir schon alle Diktatoren dieser Welt, das völlig egal ist. Glaube ich, das ist schon so ein Punkt, wo man ab und zu direkter sein kann, ohne Angst haben zu müssen, dass es sofort Konsequenzen hat. Das Beispiel Türkei, Russland, abgesehen davon, dass die auch noch politische Beziehungen haben bis heute, zeigt das, glaube ich, als ein Beispiel ganz interessant an der Stelle. Tja, vielleicht noch deine Frage und dann lass uns so langsam in die Diskussion übergehen. Ich weiß nicht, wie lange noch Frau Weigert Zeit hat. Dementsprechend nehmen wir sie so langsam mit, wie sie noch kann.
Also, keine Frage. Ich wollte eigentlich auch nur kurz darauf zu sprechen kommen, dass es natürlich eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz ist. Also, wenn ein rigoroses Vorgehen unterstützt wird, wenn der Zusammenhalt gegeben ist, wenn gesagt wird, okay, wenn da Drohnen irgendwo über dem Flughafen auftauchen und massiven wirtschaftlichen Schaden anrichten und auch für großen Unmut sorgen, dann muss man eben Maßnahmen ergreifen und sagen, okay, Drohnen, die sich in dem und dem Umkreis um den Flughafen befinden, werden vom Himmel geholt oder werden, da wird Initiative ergriffen, dann wird da halt eine Zone, eine Drohnenflugverbotszone sozusagen eingerichtet. Oder wenn russische Schattentanker vor Fehmarn stehen und sich kein bisschen bewegen, aber trotzdem das natürlich einige Fragen aufwirft, dann kann man da schon Initiative ergreifen und handeln. Immerhin ist man ja doch direkt betroffen und hat dazu auch die Mittel und die Möglichkeiten. Aber das muss natürlich von der Gesellschaft auch unterstützt und gewollt sein. Andernfalls sorgt das nur für eine noch negativere Wahrnehmung der Politik im öffentlichen Raum. Aber ich kann ja gleich schon zur weiteren Diskussion überleiten. Da wir jetzt ja die Grundlage gelegt haben und auf jeden Fall zu dem Schluss gekommen sind, dass die aktuelle Situation einiges von unserem Land und von unserer Gesellschaft fordert, auch vieles, was wir aktuell noch nicht zu leisten imstande sind, stellt sich natürlich die Frage, ob die Wehrpflicht in der Form wieder eingeführt werden sollte, beziehungsweise die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt, ob sie sozusagen wieder eingesetzt werden sollte. Und ob das überhaupt möglich wäre, in welcher Form es möglich wäre, es gibt ja verschiedene Modelle, verschiedene Ansätze. Und es hat sich ja einiges getan, seit die Wehrpflicht ausgesetzt worden ist. Das heißt, Mittlerweile müsste man natürlich darüber reden, wer wäre überhaupt imstande, in welchen Größenordnungen diese Wehrpflicht anzutreten, bestünde die Infrastruktur dafür, in welchem Maße erschiene es als sinnvoll in den modernen Gegebenheiten. Deswegen mal die Frage in den Raum. Soll die Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Mal so ein persönliches Meinungsbild abgeben.
Vielleicht wollen wir ganz kurz, bevor wir dazu kommen, Frau Weigelt, ganz kurz nochmal vorab ins Boot und Frau, du kannst dich loslegen oder wie auch immer. Vielleicht wollen Sie nochmal ganz kurz uns updaten, weil gerade TM so schön davon sprach, es gibt so verschiedene Modelle und Ideen. Welche Modelle und Ideen zur Wiedereinführung, Schrägstrich, Wiederinkraftsetzung werden denn gerade diskutiert? Ich habe manchmal das Gefühl, da werden so ein paar Sachen auch zusammengeworfen in letzter Zeit. Können Sie da ganz kurz nochmal ein bisschen Licht, Klarheit schaffen und dann gehen wir quasi in die Debatte, TM? Vielleicht wird das dann noch eine Idee.
Also momentan in der Debatte ist keine Wehrpflicht, auch wenn sie immer Wehrpflicht genannt wird, sondern ein verpflichtendes Ausfüllen eines Fragebogens für Männer, für junge Männer. Und da sollen die Betroffenen ankreuzen, ob sie grundsätzlich Lust drauf hätten, wie fit sie sind, noch ein paar Fragen beantworten. Dieser Fragebogen muss dann verpflichtend abgegeben werden. Und dann wird man zur Musterung eingeladen, ein paar davon. Ist eine Wehrpflicht, um die es jetzt ja gerade nicht geht. Das, was Pistorius da macht, ne, will ich auch nochmal sagen. Also Fragebogen ausfüllen, aber nicht verpflichtend dann eingezogen werden. Ist eine Wehrpflicht sinnvoll? Nein, eine Wehrpflicht ist nicht sinnvoll. Also wenn man sich nochmal muss man einfach fragen, welche Ziele haben wir denn eigentlich? Das Ziel ist, mehr Zeit- und Berufssoldatinnen und Soldaten zu bekommen, die im Zweifel einen Angriff im Baltikum abwehren könnten. Das wäre ja so das Wahrscheinlichste, ne? Also es ist ja kein unbedingt Angriff auf deutsches Staatsgebiet jetzt zu erwarten, aber das wahrscheinlichste Szenario wäre ja ein Angriff auf NATO-Länder im Baltikum. Dafür bräuchte man Zeit- und Berufssoldaten, die sich gut auskennen mit ihrem soldatischen Handwerk. Dafür braucht man keine Wehrpflichtigen, die 2, 3 Monate da sind. In Schweden ist es so, die Wehrpflicht wurde ausgesetzt und wieder eingeführt. Das heißt, die haben da Vergleichszahlen. Seit die Wehrpflicht wieder eingeführt wurde, haben sich nicht mehr Zeit- und Berufssoldaten in der Armee angemeldet, verpflichtet. Teilweise sogar weniger. Das heißt, dieses Ziel, Zeit- und Berufssoldaten zu verpflichten, funktioniert mit einer Wehrpflicht nicht. Da haben wir Zahlen, aktuell quasi ein Sozialexperiment, was die Schweden freundlicherweise für uns gemacht haben, auch wenn wir jetzt nicht direkt Schweden sind, aber das wird nichts. Könnten wir durch eine Wehrpflicht mehr Reservistinnen und Reservisten bekommen? Ja, ne, weil jeder, der mal einen Tag bei der Bundeswehr war, ist Reservist. Brauchen wir mehr Reservistinnen und Reservisten? Nein, weil wir haben schon 900.000. Wir kriegen jedes Jahr 20.000 dazu, Abgängerinnen und Abgänger. Es gibt jetzt schon viel mehr freiwillige Reservistinnen und Reservisten, die diese Wehrübungen oder Reserveübungen machen wollen, als das System Bundeswehr verkraften kann. Ja, ich kriege fast jeden Tag eine Mail von einem frustrierten Reservisten, der sagt, ich würde so gerne meine Wehrübungen machen, kriege aber keine. Versande in der Bürokratie. Wir haben kein Reserveproblem. Deswegen brauchen wir keine Wehrpflicht, sondern wir müssen die Attraktivität in den Streitkräften fördern. Brauchen wir mehr Soldatinnen und Soldaten? Ich glaube schon, mehr als 180.000. Wie viele ist eine politische Zahl? Wir hatten mal 500.000, da kommen wir bestimmt nicht mehr hin. Jetzt sind ja so Zahlen um die 260.000. So ist, wie es wird, ist eine politische Zahl. Aber wir kommen da nicht mit einer Wehrpflicht hin, sondern wir brauchen attraktivere Streitkräfte. Und wie diese Attraktivität aussieht, wenn euch das interessiert, kann ich auch noch ein bisschen was dazu sagen.
Vielleicht gehen wir erstmal in die Diskussion. Die Fragen ziehe ich schon, aber vielleicht machen wir erstmal den Rest auf. Wie ist eure Position dazu? TM hat schon so schön angeleitet. Ich nehme es einfach nur mal auf. Wie würdet ihr diese Frage einschätzen? Denn ihr seid vermutlich nicht direkt mehr betroffen. Dafür vielleicht JTOR vielleicht schon. Aber beim Rest nicht unbedingt direkt. Aber trotzdem kann es ja langfristig trotzdem alle treffen. Insofern, wie schätzt ihr das ein? JTOR, du warst der Erste, leg los und dann gehen wir die Reihe durch.
Ja, also ich muss erstmal zu Beginn ganz klar sagen, dass ich gegen die Einführung der Wehrpflicht bin. Das wird jetzt, glaube ich, wenige verwundern. Einfach weil ich finde, Frau Weigert hat es schon sehr gut auf den Punkt gebracht, dass eben die Wehrpflicht als solche Pflicht wirklich nur wenige der Ziele, die wir bundeswehrtechnisch erreichen wollen, erfüllen könnte tatsächlich. Weil eben, wie gesagt, es dann eine Menge an Reservisten geben würde, die wir gar nicht unbedingt brauchen und die uns im Ernstfall, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, beispielsweise im Baltikum, die uns dann, ja, mal so salopp gesagt, auch nicht wirklich nutzen würden. Und das ist halt das Problem. Und ich bin auf jeden Fall kein Verfechter der Wehrpflicht. Da spielt meiner Meinung nach auch eine moralische Komponente natürlich mit rein, weil ich persönlich jetzt der Auffassung bin, dass ich ich würde einfach nicht in den Krieg ziehen wollen unter keinen Umständen und auch nicht in der Bundeswehr tätig sein wollen, egal wie es dann am Ende kommt. Und ich finde, da gibt es genug Leute, die das, gut, es gibt nicht genug Leute, wie wir herausgefunden haben, aber es gibt zumindest Leute, die das gerne schon machen und die auch eine andere Neigung zur Bundeswehr haben als ich. Ich persönlich wäre da sehr dagegen. Und ich finde vor allem auch, dass ein Problem ist, dass man die junge Generation, also zu der wir ja auch alle zählen, dass man der sowieso schon so unfassbar viel abverlangt hat in den letzten Jahren. Und das war wirklich teilweise gravierend. Wir haben das bei der Corona-Pandemie gesehen. Da wurden mit Schulschließungen etc. Soziale Kontakte wurden extrem gefährdet und eingeschränkt von jüngeren Menschen. Und das ist eben ein ganz großes Problem, dass uns sowieso schon wirklich viel abverlangt wurde von der Politik und von allen möglichen alten CDU-Politikern, die meinen, dass die junge Generation für alles gerade stehen muss und irgendwie alles ausbaden sollte. Und deswegen finde ich, wäre auch einfach das von der Signalwirkung her, wäre die Wehrpflicht das völlig falsche Signal, weil sie einfach zeigen würde, dass im Ernstfall, ja, die Jungen, die müssen das schon machen. Es geht ja um deren Zukunft sozusagen, und da finde ich ganz klar, bin ich dagegen, weil einfach die ganzen Herausforderungen, die wir schon zu bewältigen haben, was jetzt auch nicht weniger wird, Stichwort Klimawandel, es wird sogar eher deutlich mehr noch, da verlangt man uns wirklich schon teilweise zu Recht, aber in größten Teilen einfach wirklich zu viel ab, und deswegen wäre die Wehrpflicht definitiv nicht der richtige Schritt.
RB?
Also ich muss sagen, ich habe jetzt ein Studium angefangen seit Oktober und ist halt auch was im öffentlichen Dienst, und deswegen habe ich auch ein paar Kontaktpunkte eben mit ehemaligen Bundeswehrsoldaten. Also halt, da ich das einfach die Altersstruktur komplett gemischt bin. Also ich als 18-Jähriger studiere jetzt aktuell zusammen mit einem 47-Jährigen beispielsweise. Und was ich so mitbekommen habe, was bisschen problematisch ist in der Bundeswehr, wie sie sich aktuell entwickelt ist, dass halt bei den Berufssoldaten, also die wirklich schon länger dabei sind, und also jetzt, was sei es eben das 8-Jahres-Modell oder 12-Jahres-Modell, dass dort natürlich dann auch einige Leute so in etwa karrieretechnisch immer weiter nach oben kommen wollen. Also das bisschen problematisch ist aktuell eben, dass so, ich glaube, irgendjemand meinte, so vom Begriff her, der Arbeitsmuskel der Bundeswehr bei den Zeitsoldaten schwindet halt ein bisschen. Also so die ganz einfachen, also einfachen in Anführungszeichen, Leute, die dann tatsächlich eben mit dem Panzer unterwegs sind zum Beispiel, dass da viele weggehen. Und ich glaube, dass man mit einem Wehrdienst auf jeden Fall, also so in etwa sowas wie einen freiwilligen Wehrdienst, durchaus auf jeden Fall so in etwa die einfacheren, die reine Infanterie zum Beispiel eben ausbilden könnte, damit man auch einfach mehr Mannesstärke hat, so in etwa. Also ich glaube, für einen so in etwa nachhaltigen Aufbau brauchen wir auf jeden Fall so dieses Berufssoldatentum. Und es müsste sich wahrscheinlich auch stärker verbessern. Aber falls es wirklich dann irgendwann zum Spannungsfall kommt, sehe ich halt nicht, dass wir wirklich drumherum kommen, dass es dann so etwas wie eine Wehrpflicht geben muss auch irgendwie. Weil, wie gesagt, wenn wir von
Verlustzahlen von 1600 Leuten pro Tag reden, dann wird man auch innerhalb von einem halben Jahr fast durch die halbe Bundeswehr einmal durchgefegt sein. Und das ist natürlich problematisch auf jeden Fall. Also deswegen, ich glaube aktuell, wenn wir so einfach die Bundeswehr wieder auf Vordermann bringen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall hauptsächlich Berufssoldaten, aber dann perspektivisch, was hoffentlich niemals passieren soll, also ich hoffe, da versteht mich niemand falsch, wird man da halt auch nicht leider drum herum kommen.
Kann ich da mal eine kurze Anmerkung dazu machen? Spannungsfall ist nochmal was ganz anderes. Ne? Also wenn wir Spannungsverteidigungsfall haben, da seid ihr sowieso alle wehrpflichtig. Im Spannungsverteidigungsfall sind nämlich alle Männer bis 60 wehrpflichtig. Darum geht es jetzt nicht. Ne? Es geht um eine Wehrpflicht im Friedensbetrieb. Ja.
Wobei da auch noch die Diskussion gerade ist, wenn man ihm jetzt Verfassungsblock Glauben schenken mag, die Diskussion noch ganz groß ist, wie es mit im Verteidigungsfalle aussieht mit der Möglichkeit der Verweigerung. Da gibt es, ist nicht, also aus meiner Sicht, wenn ich den Verfassungsblock richtig lese, ist es nicht ganz klar juristisch geklärt, wie das aussieht. Weil man nicht sicher ist, ob das
greift. Das ist auch nochmal ein Punkt. Also wir haben ein Recht auf Kriegsdienstverweigerung.
Es muss aber vorher beantragt werden. Das muss vorher sozusagen werden, eingereicht werden.
So, aber keiner, auch wenn wir eine Wehrpflicht hätten, muss zur Bundeswehr. Dann gibt es wieder so eine Art Zivildienst, was übrigens auch noch nicht geklärt ist. Habe ich noch nicht viel dazu gehört, wie das dann aussehen soll. Ne? Wo sind denn die ganze Zivilorganisation?
Ja, es gibt, also die kann ich gerne mal verlinken in den Shownotes. Es gibt im Verfassungsblock interessante Diskussionen zur Frage, wenn halt wirklich ein Kriegsfall ausbricht, und quasi alle gezogen, wenn wir sie richtig sagen, verweigert. Und dann gibt es tatsächlich die Argumentation, es gibt ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht aus den 90er Jahren, die mal gesagt haben, dass dieses Verweigerungsrecht nicht Grundrechtscharakter hat, sondern durchaus auch im Kriegsfalle eben schwächer angewendet werden kann. Und vor dem Hintergrund dessen diskutiert man darüber, wie das wirklich ist. Ist das eine andere Diskussion, müssen wir jetzt nicht führen. Ich würde bloß sagen, das ist auch nochmal ein Faktor, den man im Blick behalten muss. Also das ist tatsächlich auch eine interessante Frage. Aber sorry, so, TM, ich wollte dich nicht unterbrechen, tut mir leid.
Ja, also ich kann vielleicht aus einer bisschen anderen Perspektive sprechen. Für die Aufnahme dieses Podcasts lasse ich gerade die Unabhängigkeitsfeierlichkeiten sausen, beziehungsweise nicht die Unabhängigkeitsfeierlichkeiten im eigentlichen Sinne, aber in dem Land, in dem ich aktuell lebe, wird heute der Latsplesha-Diena gefeiert und das ist der Tag, an dem man den Helden des lettischen Unabhängigkeitskampfes dankt, die bei der Schlacht von Riga sozusagen eine russische Armee geschlagen haben. Und natürlich ist diese Unabhängigkeit und die Wahrung der demokratischen Werte, die Wahrung unserer Ansichten, unserer Werte, ein unfassbar hohes Gut. Und wenn man mich fragt, würde ich auch sagen, dass es definitiv lohnt, für ein Leben innerhalb dieses Wertkonstruktes zu kämpfen. Ob ich für Deutschland kämpfen würde oder für Deutschland sterben, steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn was schon angesprochen wurde, ist, was tut Deutschland eigentlich für unsere Generation? Was tut das Land eigentlich für uns? Was tut es für mich? Also wir haben den Klimawandel, um den wir uns halt kümmern müssen. Also die Folgen, die werden halt gravierend in den kommenden Jahren. Wir müssen uns um die wirtschaftlichen Versäumnisse kümmern, Rente, ja, marode Infrastruktur, also nicht zu stoppende Bürokratiefluten, die nicht abgebaut werden können. Ah, wohnen können wir auch nicht und Führerschein ist extrem teuer. Also da stellt sich so ein bisschen die Frage, es wird viel von uns erwartet, aber was bekommen wir eigentlich? Und die sich für die Wehrpflicht aussprechen oder für ein vergleichbares Konstrukt, was zumindest dafür sorgt, dass mehr Leute in unserem Alter ausgebildet werden für den Dienst an der Waffe, das sind ja oft gar nicht Menschen in unserem Alter. Und auch wenn ich jetzt nicht direkt betroffen wäre, ich bin 19, würde ich nicht wollen, dass mein jüngerer Bruder das machen muss oder sogar meine jüngere Schwester, auf gar keinen Fall. Ich fürchte, es ist nicht darum herumzukommen, aber dann bitte in einem auf Freiwilligkeit basierenden Modell, in einem Maße, das so viel Freiwilligkeit ermöglicht, wie irgend geht. Und man sollte vielleicht erstmal daran denken, auch die ganzen anderen Probleme, die vorliegen, siehe Luftverteidigung, siehe, wie gehen wir mit Drohnen um, mit hybrider Kriegsführung, vielleicht sich diesen konkreten Problemen, die aktuell auch vorliegen, zu widmen, und anstatt diese Debatte, diese Diskussion über über die Einbringung unserer Generation in die Verteidigung des Landes so stark zu führen. Denn konkret, aktuell ist das natürlich wichtig, aber noch viel wichtiger ist es, wie man mit dieser hybriden Kriegsführung umgeht.
Ein paar Punkte dazu. Also was ich sagen will, ist einerseits, Verteidigung hat ja nicht nur was mit Militär zu tun. Ich habe vorhin schon angesprochen, zum Beispiel Desinformation, Zivilcourage, Zivilschutz zum Beispiel. Habt ihr alle Erste-Hilfe-Kurs? Ja, wisst ihr, wie ihr jemandem helfen könntet, der irgendwie verletzt wäre? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, unsere Demokratie zu verteidigen, nicht nur militärisch. Wir brauchen auch nicht 80 Millionen Soldatinnen und Soldaten. So. Das ist mal das eine, was mir immer wichtig ist zu sagen. Ich sehe mich da übrigens selber auch in dem Bereich. Also auch Medien haben einen wichtigen Beitrag zur Verteidigung der Demokratie. In Schulen zum Beispiel auch. Ja. Was Sie hier machen, Herr Kabisch, habe ich großen Respekt davor. Und auch was ihr macht hier, dass ihr eure Freizeit hier reinhängt, auch in die Vorbereitung und so. Das ist richtig cool. Ja. Ihr tragt jetzt schon zur Verteidigung der Demokratie bei, nach meiner Bewertung. Und das Zweite ist, ich würde das nochmal als anders framen, und zwar als Freiheit und Sicherheit für alle zu verteidigen. Und wenn TM, du sagst, ja, wir haben eine Klimakrise im Übrigen, wie frei und sicher kann denn der heutige 18-Jährige sein? Da mache ich mal ein Fragezeichen dran, egal welches Grundgesetz oder nicht Grundgesetz wir haben. Ich würde das auch nochmal weiterführen. Also zum Beispiel haben wir ein riesiges Problem mit Chancengerechtigkeit in Deutschland. Ein Viertel der Arbeiterkinder studieren und 3/4 der Akademikerkinder. Ja, also ich gehöre zum Beispiel dazu. Ich bin ein Arbeiterkind. Ich hatte es richtig schwer. Ich will jetzt kein Mitleid, aber es war wirklich brutal hart. Und nur ein Viertel der Arbeiterkinder schaffen das in einem Industrieland wie Deutschland. Wir liegen da im internationalen Vergleich verdammt tief unten, ne? Und dass dann Leute sagen, so richtig gut fühle ich mich damit nicht. Oder auch zum Beispiel, was Gleichberechtigung von Männern und Frauen angeht. Ja, möchte auch nochmal hier sagen, ne? Ihr macht hier einen Podcast, einen Politik-Podcast mit 4 Männern. Hier ist keine Frau dabei. Also,
Im Team sind schon ein paar
ich sehe
Frauen, will ich nur sagen, aber wir sind männlich
seh
überdominiert,
zum
ja.
Beispiel jetzt keine.
Nee,
Ja?
ist
Ich
richtig,
bin
ist richtig.
keine Stammhörerin. Aber so, und das hat wahrscheinlich auch einen Grund, warum das so ist. Und auf diese Strukturen, also es hat auf jeden Fall einen Grund, warum das so ist. Das ist nicht grundlos so, es sind strukturelle Gründe. Und diese Gründe anzugehen und zu sagen, Freiheit und Sicherheit, es hat nicht nur was damit zu tun, dass wir Russland aus dem Baltikum schmeißen, falls sie da einmarschieren. Ja, das ist es auch. Aber Freiheit und Sicherheit hat auch was damit zu tun, dass es für alle Menschen, jeder Hautfarbe, jedes Geschlechts, jeder sexuellen Orientierung geht. Wir haben ein riesiges Rassismusproblem in Deutschland. Wir haben ein Antisemitismusproblem. Freiheit und Sicherheit nicht nur für weiße heterosexuelle Männer, bitte, ja, sondern für alle. Und da sind wir nicht. Und da hab ich Forderungen.
So, nur ganz kurz zu der weiblichen Sache, weil da haben sie mich getriggert ein bisschen. Wir waren, glaube ich, im 5. Jahr, die ersten 3 Jahre waren wir sehr weiblich dominiert, würde ich sagen. Hat also auch ein bisschen gewechselt. Aber Sie haben das mit der Problembeschreibung trotzdem recht. Dazu haben wir eine Spezialfolge gemacht zu 2 Jahren, vor 2,5 Jahren, 3 Jahren mittlerweile fast zum Thema Feminismus. Tja, wolltest du noch was ergänzen oder war das?
Ja, ich wollte noch ganz kurz was ergänzen.
Dann bitte.
Also, ich finde, selbst meine Aussage gerade eben, dass ich so enttäuscht davon bin, was das Land sozusagen, also ich bin immer noch glücklich. Ich lebe innerhalb der EU, ich lebe auch in Deutschland, weitaus besser, als ich in vielen anderen Orten der Welt leben könnte.
100%.
Aber das heißt ja nicht, dass ich das Land nicht kritisieren darf und dass ich die Führung des Landes nicht kritisieren darf. Und in dem Punkt muss man ja sagen, auch wie ich mich darüber in Anführungsstrichen aufrege, ist ja ein Beweis für einen in einer Art und Weise Vertrauensverlust in die Politik unseres Landes. Ich versuche zu vertrauen und natürlich setze ich mich dafür ein, dass im Rahmen der Demokratie alles dafür getan wird, dass es eine positive Zukunft für alle Menschen in unserem Land gibt, auch für die jungen Menschen, denn man kann von heterosexuellen, weißen, Cis-Männern reden, aber naja, letztlich ist der Altersunterschied ja auch gravierend. Aber dass ich dieses Vertrauen verliere, das hatten wir ja davor schon angesprochen. Also da, das zu beheben, etwas sicherzustellen, dass die Bevölkerung ja, also gute Politik zu machen im Prinzip, dass die Bevölkerung zufrieden ist, das ist ja der Grundstein für alles Weitere. Und darauf fußt halt das gesamte System Demokratie. Und dazu gehört Verteidigung und dazu gehört die Gewährleistung der Sicherheit und Freiheit. Aber das steht natürlich in einem Zuge mit, wie Sie eben schon angesprochen haben, sozialer Sicherheit, Chancengerechtigkeit, Aufstiegsmöglichkeiten. Und danach sieht es halt aktuell einfach nicht aus, beziehungsweise die Entwicklung geht, wenn man mich fragt, in die völlig falsche Richtung.
Du musst mir natürlich bei der Frage, die wir jetzt gerade diskutiert haben, bedenken, wenn du gerade gesagt hast, es soll Politik für die Menschen gemacht werden. Dann ist es natürlich so, dass man, wenn man sich Statistiken sich anguckt, dass die Menschen, die dann adressiert werden, sagen wir mal 40 plus, die stimmen ja dieser Reform ziemlich stark zu. Also ihr habt zu Recht darauf verwiesen, dass es irgendwie ein klassisch so altenrepublikanisch, rentnerrepublikanisches Problem ist, dass die Jugend da übersehen wird. Aber für die passt das ja irgendwie, ne, als Idee und wird ja auch entsprechend befürwortet. Das ist ja auch ein bisschen ein Problem der Zusammensetzung der Parteien und der Altersstruktur der Parteien. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zur Schlussfrage kommen, Frau Weigel, ich will Sie nicht noch länger halten, schon über Ihre Zeit lange hinaus. Nur ein ganz kurzer Gedanke von meiner Seite aus. Ich komme noch aus einer Zeit, klingt wie Operrede vom Krieg, als es die Wehrpflicht noch regulär gab, wo sie noch nicht ausgesetzt worden ist. Das heißt, ich stand vor der Frage, ich habe natürlich, wie man sich es vorstellen kann, damals verweigert. Möchte auch sagen, dass diese Musterung, die ja jetzt wiederkommen wird, diese Untersuchung, war mit Abstand das Schlimmste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Hoffentlich schafft man das jetzt ein bisschen zu reformieren. Mein Gefühl damals war, dass diese primär Damen, die es damals waren, oder Frauen, die es gemacht haben, die machen halt, haben es jeden Tag gemacht, die waren so abgestumpft, das war abartig, egal. Ich glaube, eine Sache sollte man nicht ganz vergessen. Also wir führen die Diskussion natürlich jetzt sehr stark aus so einer moralischen Perspektive. Und natürlich ist es völlig legitim, darauf zu schauen. Wirtschaftlich gesehen wäre das das Dümmste, was man machen könnte. Die Wirtschaft möchte ja, wir haben ja Arbeitskräftemangel, also noch ein Jahr, um die Menschen fernzuhalten vom Arbeitsmarkt, wäre dumm. Wir haben nicht ohne Grund mit Bologna die Studienzeiten verkürzt, damit Menschen immer weniger und kürzer studieren und schneller ins Arbeitsleben kommen. Auch dafür wär's ganz, ganz schwierig. Was ich auf der anderen Seite aber sagen muss, ist, dieses damals 9 Monate hatte ich. Diese 9 Monate habe ich anfangs als total blöde Zeit, dachte, was soll ich jetzt damit? Ich komme aus der Schule, was bringt mir das? Diese 9 Monate Zivildienst damals waren das Beste, was mir passieren konnte. So doof es klingt, weil die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, waren, von denen habe ich ganze Studium lang gezerrt, auch finanziell, weil ich da weitergearbeitet habe, aber gut. Das ist auch ein Punkt. Also ich will noch nicht, will damit kein Plädoyer halten für Wiedereinführung der Wehrpflicht, aber diese Diskussion um so ein soziales Jahr, wie auch immer, gerne auch wie Fratscher es genannt hat, soziales Jahr für Ältere, auch das kann man ja durchaus diskutieren, auch wenn da natürlich die Rentnerbubble sich aufgestellt hat. Ne? Die Debatte kann man durchaus führen in freiwilliger Art und Weise, niemals verpflichtend. Dafür würde ich sehr, sehr plädieren. Sonst habt ihr, glaube ich, die Kernargumente durchaus, was die ganze Frage darstellt, auch auf den Punkt gebracht. Da brauche ich wenig ergänzen. Mit Frau Weigel, ich würde quasi an Sie, damit ich Sie dann endlich entlassen kann und Sie Ihren wohlverdienten Feierabend haben, vielleicht nochmal Ihre Frage aufnehmen, die Sie gerade vorhin gestellt hatten. Sie hatten ja gesagt, oder Ihr Plädoyer war, oder Ihr Fazit war, ja, das hat ja, glaube ich, auch RB aufgenommen, wir müssten die Bundeswehr attraktiver machen. So, jetzt hat die Bundeswehr ein bisschen was ja probiert, wie ich gelesen habe, also Anhöhung der Solde war ein Punkt, ne? Teilübernahme von Führerscheinkosten und sowas. Ich frage mich halt, ist das der Gamechanger? Ist das das Ding, was am Ende die Bundeswehr attraktiver macht? Wenn ich dann doch weiß, wie Sie ja sehr eindrucksvoll vorhin geschildert haben, welches Szenario vor mir steht, nämlich Extremfall, mein Leben zu opfern für einen Staat, den, um TM zu zitieren, für mich wenig gemacht hat. Also was würden Sie vorschlagen, was sind die Wege, um die Bundeswehr attraktiver zu gestalten?
Ja, also möchte auch nochmal unterstreichen, dass ich einiges an Kritik habe an dem System, wie wir es in Deutschland haben, und gleichzeitig es in vielen und in allermeisten Ländern der Welt noch deutlich schlechter aussieht und ich das auch wertschätze, was ich hier habe. Also zu sagen, der Staat hat nichts für mich gemacht, würde ich auch nicht so sagen. Ja. Schon vieles auch sehr gut gelaufen. also keine Ahnung, ich habe jetzt eben jetzt eine Auslandsreise demnächst und habe hier Reiseimpfungen gegen alle möglichen hier Gelbfieber und so bekommen. 9 Stück hat der Staat, das Gesundheitssystem, alles für mich bezahlt. Das ist schon was die meisten Länder nicht gibt. Zu Ihrer Frage, reicht das, wenn man den Sold erhöht und einen Führerschein bezahlt? Nein. Das sind auch nicht meine Ergebnisse, sondern es sind die Ergebnisse aus der Organisationsforschung. Es gibt zum Beispiel eine Studie vom MIT Sloan, von der MIT Sloan Management Review, die haben mal gefragt, warum kündigen Leute eigentlich? Und da war es so, dass 10-mal wichtiger als Gehalt eine gute Führung war. Ne? Also Geld ist natürlich auch wichtig, aber alles Geld der Welt nützt nichts, wenn die Führung nicht okay ist. Und dazu gehört sowas wie Wertschätzungskultur, Feedbackkultur, auch Diversität steht sehr weit oben, nicht nur für die Betroffenen von fehlender Diversität, sondern auch für weiße Cis-Hetero-Männer, die sagen, ich will in einer Organisation, die schwulenfeindlich ist, nicht arbeiten, auch wenn ich selber nicht schwul bin, habe ich keinen Bock drauf. Also gute Führung. Da gibt es bei der Bundeswehr in Teilen noch Luft nach oben, was nicht heißt, dass da nur Idioten sind. Da gibt es auch sehr viele, sehr coole Menschen, die sich hart einsetzen. Und gleichzeitig gibt es aber zu wenig Bewusstsein. Zum Beispiel ist es so, dass die Frauenquote in der Bundeswehr, Frauenanteil, seit Jahren so um die 13% dümpelt. Das ist zu wenig. Und da mal sich zu überlegen, warum ist das so? Ne? Wenn wir 50% der Menschen Frauen haben und wir brauchen Leute und wir sprechen die irgendwie nicht so wirklich an, die kommen zu wenig zu uns, die gehen zu schnell wieder, irgendwie haben wir hier ein Problem und wir können uns das nicht leisten. Das wäre ein Punkt. Also sexistische Strukturen, die es leider in großem Umfang gibt, ernst nehmen und da die Interessen aller Beteiligten im Blick zu haben. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, ein großes Problem der Bundeswehr ist das Versetzungswesen. Ja, also dass sie von Norden nach Süden über hunderte Kilometer mehrmals in ihrer Karriere rumversetzt werden. Das ist am Anfang vielleicht noch cool, wenn man 18 ist und sagt, hey, jetzt lerne ich mal was von Norddeutschland kennen, jetzt bin ich mal da. Aber nach ein paar Jahren merkt man dann so, ich kann gar keinen Freundeskreis mehr aufbauen. Ich bin total einsam. Ich habe gar keinen Bock mehr, in irgendeinem Verein noch anzufangen, weil ich in 2 Jahren eh wieder weg bin. Brauche ich überhaupt noch eine Wohnung? Ich kann an der Kaserne rumdümpeln. Ich kenne so viele Soldatinnen und Soldaten, die wirklich Thema Einsamkeit haben, wo dann Thema Alkoholismus dazukommt oder sonstiger Drogenkonsum. Dieses Versetzungswesen würde ich wirklich so umbauen, dass man den Leuten sagt, ihr werdet nur noch in so einem Quadrantenversetzer, dass man Deutschland zumindest durch 4 teilt und sagt, ihr werdet nur im Nordost-Quadranten versetzt. Habt da immer noch ein bisschen Pendelei und so, aber es ist nicht so dramatisch. Und das wird total unterschätzt. Viele Leute sagen mir, ich höre jetzt nach den 12, 13, 14 Jahren, wie auch immer, ich höre auf, weil diese Pendelei, Scheidung, sehe meine Tochter nicht mehr und so weiter. Das ist ein richtiges Problem. Und dann würde ich noch dieses Thema Feedbackkultur angehen. Also wirklich gucken, wie kann ich von so einem Mikromanagement, Verantwortungsdiffusion, eine Mail mit 50 Leuten ins CC nehmen, damit ich keine Entscheidung selber verantworten muss, zu wirklich mehr Empowerment, wirklich mehr Entscheidungen übernehmen und dann aber auch Leute scheitern lassen und nicht denen einen Anschluss geben, sondern sagen, ja, du hast hier dich ausprobiert, hat nicht so gut funktioniert, beim nächsten Mal lernen wir was draus und ich reiße dir nicht sofort den Kopf ab. Da sehe ich auch noch Luft nach oben. Also das wären so Punkte, wo man die Bundeswehr auf dieser Führungsebene, die viel wichtiger ist als Geld, nach vorne bringen könnte.
Vielleicht eine Nachfrage noch, auch wenn ich nicht Ewigkeiten aufhalten möchte, aber Sie haben gerade ganz richtige Sachen angesprochen. Ich frage mich nur ganz konkret, wie soll das denn gelingen? Also Sie haben über gute Führung gesprochen. Sie haben darüber gesprochen, dass ja solche Hierarchien letztlich ja auch Nahstelle sind, nicht nur für irgendwie Einsamkeit und Gewalt, sondern wir wissen es ja auch, dass auch die Bundeswehr, ähnlich wie die Polizei vielleicht noch ein bisschen mehr, auch Probleme mit Rechtsextremismus hat. Frage ich mich jetzt ganz konkret, wie kriege ich das verändert? Also wie komme ich denn daran, diese Strukturen so zu durchbrechen, wohl wissend, dass es ein lebendes System ist, wo ja entsprechende Menschen ja logischerweise schon jetzt seit Jahren arbeiten, die ich ja nicht von heute auf morgen austauschen kann. Also es funktioniert ja nicht so, wie Donald Trump es in Extremfall in Amerika irgendwie gerade macht. Deshalb die Frage, wie soll das gelingen? Also es klingt auf dem Papier natürlich alles schön, würden wir alle unterstreichen, wie wir hier sitzen. Ich frage mich nur, wie soll das praktisch denn gelingen?
Mhm. Habe ich zwei Punkte dazu. Das eine ist, das Bewertungswesen so umformulieren oder reformieren, dass neue Punkte abgefragt werden. Also zum Beispiel ist es in der Marine so, dass es auf Schiffen, wo es schon ein paar Frauen gibt, auf einmal immer mehr Frauen auch hinwollen. Also es gibt auf einmal Schiffe mit ganz vielen Frauen, vergleichsweise vielen, und welche, wo gar keine Frauen hinwollen. Also gibt es schon eine Möglichkeit, so zu führen, dass Frauen Bock drauf haben und so zu führen, dass Frauen keinen Bock drauf haben. Ich würde in die Bewertungen von Vorgesetzten zum Beispiel aufnehmen, wie viele Frauen die in ihrer Einheit haben. So, dass man da wirklich guckt, meine Bewertung wird auch danach gemessen und dann wird es auf einmal wichtig für mich und dann fange ich vielleicht mal an, mich zu fragen, warum will eigentlich keiner bei mir sein? Ich frage die Leute vielleicht auch mal selber oder ich gucke mal besser hin, wenn das ein Bewertungskriterium wird. Und das ist ja ein messbares Bewertungskriterium. Zweiter Punkt ist, ich empfehle, sich mal mit dem Thema Soziokratie zu beschäftigen. Das ist eine Führungs- und Entscheidungsmethode, die unter anderem darauf beruht, dass in kleinen Gruppen Entscheidungen getroffen werden, die mehr Autonomie bekommen in den Bereichen, mit denen sie sich beschäftigen, da dann auch die Verantwortlichkeit steigt, das Engagement steigt, wenn man wirklich was selber entscheiden darf. Es gibt eine Verbindung zwischen verschiedenen Ebenen und auch untere Ebenen haben auch wirklich Mitspracherecht. Das finde ich ein sehr, sehr spannendes Element, auch für Großorganisationen. Auch in der US-Armee gibt es so eine ähnliche Idee, Team of Teams wird es da genannt, es hat ein ähnliches Modell. Also sich mit dieser Form von Management, Führung, Kooperation mal zu beschäftigen. Führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter, wenn ich das so weit ausdehne, aber Soziokratie finde ich sehr gut.
Auch wenn man das Gefühl hat, in den USA wird das gerade nicht mehr so gelebt, oder? Also bei den Forderungen, die der Verteidigungs- oder Kriegsminister getätigt hat, weiß ich nicht. Wer richtige Männer fordert, fordert glaube ich nicht
es
das.
Es ist noch nicht auf der ganz obersten Ebene angekommen. Es ist ein US-General, der das voranbringt und es hat Ähnlichkeiten mit Soziokratie.
Gut, es war auch gar keine Kritik daran, im Gegenteil. Ich glaube nur, dass es in dem aktuellen, also in Deutschland vielleicht aktuell noch möglich, weiß ich nicht, wie die politischen Verhältnisse sich verändern, bin ich gespannt, ob das so eine Zukunft hat. Aber die Idee dahinter ist zumindest sehr interessant. Und Frau Weigelt,
ich glaube, es ist eine totale Herausforderung. Ich sage überhaupt nicht, dass das einfach ist. Nur wir haben einen gewissen Zeitdruck. Und je eher wir aufhören, dieses tote Pferd der Wehrpflicht zu reiten, und sagen, das funktioniert nicht, haben wir in Schweden schon gesehen, brauchen wir nicht noch ausprobieren jetzt 10 Jahre, sondern wirklich zu gucken, was sind denn die harten Probleme in der Bundeswehr, warum es auch so hohe Abbrecherquoten von teilweise fast einem Drittel gibt in der Ausbildung, warum kommen denn die Leute, die schon zu wenig zu uns kommen, gehen zu häufig wieder, das wirklich anzugehen, das tut weh, das ist hart, das ist schmerzhaft auch für Vorgesetzte, die vielleicht denken, dann werde ich auf Themen hingewiesen, die ich die letzten Jahre, Jahrzehnte nicht so gemacht habe, wie ich es eigentlich machen wollte. Aber das ist der Weg und der ist schmerzhaft und den wünsche ich mir, dass der gegangen wird.
Ohne Frage. Ich glaube, da haben Sie eine komplette Zustimmung. Und Sie sind halt mit uns auch einen sehr schmerzhaften Weg gegangen, der lange über Ihre Zeit war. Dankeschön, Frau Weigelt, dass Sie euch die Zeit genommen haben, mit uns heute über die Bundeswehr zu sprechen. Ja, und danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Genau, und vielleicht hören wir und sehen wir uns ja an irgendeiner Stelle mal wieder. Würde uns jedenfalls sehr freuen.
Mich auch.
Cool. Dann herzlichen Dank. Dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Und ja, ich würde zum Ende quasi in die Runde nochmal die Frage, gleiche Frage geben, die Frau Weigert uns gerade beantwortet hat. Denn sie hat ja sehr ausführlich über die Frage gesprochen, ja, was muss ich bei der Bundeswehr in der Ausstattung vielleicht ändern oder welche Möglichkeiten seht ihr? Das heißt, wenn ihr euch so ein Szenario bauen würdet und wir mal weggehen von der reinen Wehrpflichtdebatte, die wir geführt haben, seht ihr noch andere Optionen, Ansätze, wo man hingehen könnte und sagen könnte, hier müsste sich innerhalb der Bundeswehr was verändern, hier wären Wege und Möglichkeiten, wo man ansetzen könnte, vielleicht im Rahmen dessen, was wir jetzt schon besprochen haben, vielleicht auch darüber hinausgehend irgendwie. JV, du kannst ja gerne starten.
Ich würde mich da schon verabschieden.
Ja, können Sie gerne machen. Alles gut. Ich melde mich. Also, danke.
Danke, bye bye. Tschüss.
Ja, genau, dann würde ich jetzt einmal kurz loslegen. Ja, also um auf Ihre Frage zu antworten, ich finde, dass wir erstmal, weil wir jetzt auch heute schon sehr viel darüber geredet haben, weil es eben einfach brandaktuell ist, diese ganzen Drohnensichtungen und Drohnenvorfälle, die es gibt, die zeigen einfach eben die akute, die ständige Gefahr, die von Russland ausgeht, und dass wir eben längst auch zumindest bei hybrider Kriegsführung zur Zielscheibe geworden sind. Also jeder, der das leugnet, der duckt sich vor der Wahrheit weg. Und deswegen finde ich, dass man hier erstmal ansetzen muss, wenn es darum geht, die Bundeswehr zu verbessern. Wir bräuchten auf jeden Fall wirklich wirksame Systeme, sowohl zur Identifizierung von Drohnen als auch dann zur wirksamen Bekämpfung, also Abschießen etc. Und da finde ich, sollte es auch meiner Meinung nach beispielsweise mit den Ukrainern, das hatte glaube ich Selenskyj sogar mal angeboten, als es diese Vorfälle in Polen gab, hat er eine engere Zusammenarbeit mit der NATO in Bezug auf Drohnensysteme ja angeboten, und ich finde, den sollten wir auf jeden Fall folgen. Das ist wäre auch definitiv der richtige Schritt, und das sollte dann dazu führen im Idealfall, dass wir wegkommen von diesen wirklich teuren Systemen, die wir teilweise nutzen, die extrem ineffizient sind und einfach nicht schnell genug dieser Drohnenbedrohung entgegenwirken können, sondern wir sollten wirklich günstige Möglichkeiten haben, wie wir sowas schnell vom Himmel holen können, wie wir unseren Luftraum jederzeit schnell verteidigen können und nicht lange irgendwelche Bürokratieregeln uns daran hindern. Und deswegen natürlich an Bürokratie müsste man dann ergänzend daran auch ansetzen, aber das ist natürlich ein Allzeitmonster, was uns ja überall begleitet. Das müsste man auch in anderen Bereichen viel stärker angehen, ist ja völlig klar. Aber erstmal diese Drohnenfähigkeiten würde ich ansetzen und auf jeden Fall auch was die Kommunikation, sage ich mal, angeht, sowohl zwischen Bundeswehr als auch Polizei beispielsweise, aber auch die Bundeswehr und ihre Kommunikation zu NATO-Partnern vor allem, weil das ja auch in dieser Bündnisverpflichtung, der wir uns ja befinden, sehr wichtig ist, dass wir da wirklich schnell auf Bedrohungen reagieren können und eben auch koordiniert darauf reagieren können. Und das muss meiner Meinung nach deutlich effektiver und schneller passieren, dass diese Kommunikation gestärkt wird.
Ich glaube, irgendwas, was sich verändern sollte auf jeden Fall, wird natürlich auch relativ natürlich sein, etwa von dann gehen, aber ich glaube, es ist relativ wichtig, dass es auch einfach eine Art Mindset-Wechsel gibt, weil ich weiß jetzt nicht aus erster Hand, wie es ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben in den höchsten Regierungs- oder in den höchsten Kommandospitzen der Bundeswehr immer noch vergleichsweise ja alte weiße Männer sitzen, wie auch fast überall anders auch, wo Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, da muss sich einfach auch was bewegen, um so in etwa an die Lebensrealität eben von den jüngeren Leuten auch sich wenigstens so etwas anzunähern. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so attraktiv ist, für viele Leute zu wissen, ja, ich gehe jetzt zur Bundeswehr, also als 18-Jähriger zum Beispiel, und im Endeffekt die über mich entscheiden könnten, könnte ein Freund von meinem Großvater sein. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt so ein, ja, wie soll ich sagen, ein ja, soziales Sicherheitsgefühl, was man da direkt spürt, sondern man hat halt Angst, dass man dann als Kapital angesehen wird und als Kanonenfutter so in etwa und nur als strategische Einsatzmöglichkeit und nicht wirklich als Mensch. Und ich glaube, da wird sich auch wahrscheinlich in der Zukunft was verändern, eben in Richtung einfach moderner, auch vom Menschenbild. Und so, ich glaube, das hat ja unsere gestern auch ziemlich gut angeschnitten, so einfach, dass man vielleicht von den alten Methoden sich etwas lösen kann, um mal was Neues auf jeden Fall auszuprobieren, damit es auch einfach im Umgang und im sozialen Klima einfach moderner wird.
Ja, was soll ich da noch groß sagen? Also ich kenne Leute in unserem Alter, die die Grundausbildung der Bundeswehr absolviert haben. Ich kenne auch welche, die das sozusagen weiterverfolgen als Karriereweg. Und was sie berichten, ist jetzt auch gar nicht so schlimm, aber ich glaube, es hängt halt wirklich sehr davon ab, in welchem Bereich, wo, wie man tätig ist. Es ist ja ein großer Komplex. Und ich glaube, wenn man die Bedingungen, wie schon ausreichend skizziert wurde, verbessern würde und alles daran setzen würde, Bürokratie abzubauen, die Struktur zu vereinfachen, die Struktur zu verbessern für Leute, die gerade erst in diesen Komplex reinkommen und sozusagen von ganz unten starten, dann wäre schon wirklich viel getan. Würde man mich dazu bewegen, einen Wehrdienst zu absolvieren? Nein, aber vielleicht würde man dafür sorgen, dass diejenigen, die das starten und nicht vollenden, die sozusagen das Interesse offensichtlich haben und es aber nicht zu Ende führen, dass diese Leute ihren Weg beibehalten und tatsächlich Gefallen daran finden. Also das könnte man erreichen. Ich wüsste auch keinen anderen Weg, der so, also aus moralischen Gesichtspunkten auch so vertretbar wäre, wie es so attraktiv wie möglich zu machen. Und das wäre auf diesem Wege. Oder das würde auf diese Weise geschehen.
Eine Sache, die mir noch gerade eingefallen ist, die schon vorhin in meinem Kopf geschwirrt hat. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist in unserer digitalen Welt, ist, dass dort definitiv auch nichts verschlafen werden darf. Also wenn wir jetzt auch wieder nach Russland zum Beispiel schauen, sind etwa die Meister der hybriden Kriegsführung, insbesondere auch in dem Punkto Cyberangriffe, sollte eigentlich jeder wissen, die sind uns ja meilenweit voraus. Klar, die haben auch skrupellose Methoden. Aber ich glaube, es ist unfassbar wichtig, dass wir das auch nicht für unsere Bundeswehr so in etwa aus den Augen verlieren. Ich sage nicht, dass wir jetzt counterhacken sollen, was das Zeug hält, sondern einfach, dass wir auch spezialisiert eben Abteilungen bei uns haben, die eben da auch gegenhalten können, insbesondere auch bei der Bundeswehr, weil das natürlich bisschen anderer Anspruch auch einfach ist als was weiß ich die Kommunalverwaltung in Wolfenbüttel oder so. Also das ist halt eine andere Größenordnung und das sind natürlich auch andere Interessen, die da geschützt werden sollen. Und auf jeden Fall wird das eben auch ein weiterer Teil eben von der Kriegsführung in der Zukunft werden und auch wahrscheinlich die Herausforderungen mit Social Media und der Nutzung, was auch die Ukraine also wenn wir wieder in die Ukraine schauen, sehen wir, da kommt ja gefühlt also jede Woche kommt da ja eine Unmenge an Kriegsvideos, die einfach so mal in Social Media reingespült werden. Das darf man auch nicht vergessen, dass da vielleicht auch ein Risiko liegt, wenn dann Soldaten im Graben sitzen und dann da Selfies posten zum Beispiel. Also sehr überspitzt.
Ich würde vielleicht einen letzten Punkt dazu nochmal sagen, was mir jetzt auch gerade so spontan eingefallen ist. Gerade weil soziale Medien auch so ein bisschen schon angesprochen wurden, also ich sehe das zum Beispiel jetzt immer häufiger auf Instagram beispielsweise und auf TikTok auch, dass da Werbeanzeigen der Bundeswehr kommen, immer öfter, also wirklich gezielt Werbung gemacht wird, in allen möglichen Formen. Ist mir jetzt immer öfter untergekommen und da fand ich eigentlich noch wichtig zu betonen, dass ich es eigentlich ja, schon gut finden würde, wenn man, also klar, es ist natürlich wichtig, dass wir im Ernstfall verteidigungsfähig sind und es ist auch wichtig, dass wir so ein bisschen Bewusstsein dafür entwickeln, wie wichtig diese Bundeswehr eigentlich ist für unser Land und wie viel sie uns im Ernstfall dann bringen würde. Aber dennoch finde ich, sollte man das so ein bisschen die Bundeswehr von dem, sage ich mal, privaten gesellschaftlichen Leben so ein bisschen trennen, weil ich einfach finde, dass also gerade jetzt, wenn es zum Beispiel um massive Werbung geht, die jetzt immer mehr wird in sozialen Medien und so, also klar. Wir sind durchaus in einer Zeit von sehr hohen Spannungen, die es lange nicht mehr so in der Form gab. Aber dennoch sind wir halt offiziell noch in Friedenszeiten und wird auch hoffentlich erstmal so bleiben. Deswegen würde ich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, sollte man das schon ein bisschen trennen und gerade auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen sollte man wirklich einfach noch ihr Leben lassen und einfach ihre, ja, nicht jetzt schon so unfassbar doll anfangen mit dieser Kriegseinstimmung und so. Also klar, es ist ein Stück weit auch richtig, dass das gemacht wird, aber es ist halt, finde ich, einfach sollte noch eine Trennung vorgenommen werden, zumindest aus meiner persönlichen Sicht, dass man nicht ständig damit konfrontiert wird, weil wir sehen schon genug Leid und alle möglichen Videos aus Kriegen, aus der Ukraine, aus Gaza etc., was für viele junge Menschen, also klar, für uns jetzt wahrscheinlich nicht und ich kann das auch gut stemmen, aber viele andere können das bestimmt nicht so gut stemmen. Und werden trotzdem damit zugeflutet, weil es einfach die Realität unserer Welt ist. Und wenn dann die Bundeswehr noch zusätzlich so massiv präsent ist immer, dann weiß ich nicht, ob das so gut ist. Noch als letztes Wort.
Da muss ich leider noch dazwischen grätschen, das tut mir wirklich leid. Ich glaube, dass tatsächlich, wenn man jetzt einfach sagt, eine strikte Trennung ist, glaube ich, kontraproduktiv für unsere Ziele, die wir haben. Klar, wir hoffen, dass das nicht notwendig wird, aber es ist ja auch so in etwa die eine Denkschule, um Krieg zu vermeiden, muss man in Waffen investieren, so in etwa. Ich glaube, das ist ja auch so, womit Boris Pistorius des Öfteren mal vielen Deutschen eben sauer aufstößt. Einfach so diese Mentalität von, ja, wir sollten kriegstüchtig sein bis dann und dann. Aber wir hoffen natürlich nicht, dass es dazu kommt, also so in etwa prepared for the worst, hoping for the best, ist natürlich was Wichtiges. Und ich glaube, wenn wir halt so eine ganz klare Abtrennung eben weiter behalten zwischen dem zivilen Leben und dem Bundeswehrleben und der einzige Kontaktpunkt für viele Leute ist, ja, ich sehe immer die Bundeswehrsoldaten, die dann im ICE auf irgendwelche Sitzplätze lauern, weil sie dann halt kostenlos in Uniform mitfahren können, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Wenn wir zum Beispiel in die USA gucken, klar, da gibt es komplett andere soziokulturelle Faktoren, aber dort ist das Militär als solches ziemlich doll eigentlich auch in der Gesellschaft eingegliedert und da sehen wir, da braucht es auf jeden Fall keine Wehrpflicht. Da melden sich genügend patriotische Leute die haben halt mit einer, wenn nicht sogar die beste Armee so in etwa der ganzen Welt und im Vergleich zu anderen solchen Militärgrößen eben auch eine freiwillige Basis. Und das heißt schon einiges und ich glaube, wenn wir weiterhin solche strikte Trennung eben ja durchziehen, werden wir da wahrscheinlich durch Freiwilligkeit nicht viel anders irgendwas bewegen können. Und JV, ich freue mich gerne auf deine Antwort jetzt.
Ja, die sollst du bekommen, die Antwort. Ja. die sollst du bekommen. Ich würde erstmal ganz kurz sagen, dass die Zustände in den USA, die du ja schon angesprochen hast, dass dort eben das Militär viel stärker in der Gesellschaft, sage ich mal, verankert ist und einen deutlich höheren Einfluss auch hat auf das Leben von vielen, weil es einfach viel präsenter ist und einfach ja Menschen damit mehr in Berührung kommen. Ich würde mal sehr stark hinterfragen, ob das hierzulande, ob man das hier anstreben sollte, so solche Verhältnisse, weil ich finde ehrlich gesagt, gerade die USA, also klar haben das stärkste Militär der Welt, aber es ist dennoch auch nicht ein Staat, den man jetzt so ganz ungeschönt betrachten sollte, den man jetzt so extrem positiv hervorheben sollte, weil natürlich auch die USA in der Vergangenheit so einige Dinge getan haben, die mit unserem Werteverständnis eigentlich nicht vereinbar sind und auch gegen unsere Werte sprechen. Und gerade jetzt mit Trump ist das natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Der hat jetzt das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium umgenannt, was völlig bescheuert ist und einfach nur komplett das falsche Signal ist. Das zeigt, dass die USA irgendwie Power haben, dass sie irgendwie fähig dazu sind, Krieg zu führen. Ja, super. Aber es ist, so sollte es ja nicht sein. Also sollte ein Staat im Idealfall nicht auftreten, meiner Meinung nach, wenn ein friedliches Zusammenleben unser Ziel ist. Es reicht ja, dass Russland so auftritt. Und wenn die USA jetzt noch einen Kriegsminister da den benennen, dann finde ich, ist das völlig falsche Zeichen. Und dem sollten wir uns nicht, also davon sollten wir uns nichts abgucken, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich es gut, dass es hier zumindest noch etwas mehr diese Trennung zwischen Bundeswehr und Gesellschaft gibt, weil ich finde, so wie es in den USA ist, ist es nicht erstrebenswert.
Gut, das waren zwei interessante Positionen zum Schluss. Auch eine Position oder eine Perspektive, die mir noch gar nicht so bewusst geworden ist. Ich muss bei Social Media und Bundeswehr immer an diese tolle YouTube-Serie Die Rekruten denken. Das erste, was mir eingefallen ist, dieses völlig misslungene Stück irgendwas. Also da hat man versucht, irgendwie auf was aufzuspringen, was nicht geklappt hat. Sei wie es sei. Also ganz kurz von meiner Seite aus, ihr habt alle Punkte genannt. Ich glaube, drei Sachen sind wichtig. Erstens Ausstattung Bundeswehr. Ich glaube, ein Arbeitgeber wird erstens attraktiv, wenn ich irgendwie Rahmendaten stelle, aber auch, wenn ich weiß, dass ich da auch wirklich in einer ordentlichen Umgebung arbeiten kann. Und so wie ich, wenn ich in ein Unternehmen gehe, mir wünsche, dass da irgendwelche, keine Ahnung, ordentliche Tische sind, irgendwelche Computer sind, was ich halt für meine Arbeit brauche, braucht halt ein Bundeswehrsoldat halt das, was er für seine Arbeit braucht. Und dann ist es halt doof, wenn das nicht funktioniert, weil es nicht da ist, weil es kaputt ist oder weil man es nicht benutzen kann. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist tatsächlich die Ausstattung der Kasernen. Haben wir halt nicht drüber gesprochen, aber ist auch im aktuellen Werbericht ein riesengroßes Problem, dass viele Kasernen halt wirklich grottenschlecht ausgestattet sind. Also ich weiß, dass sowas blöd klingt, warum soll ein Soldat auf seinem Zimmer WLAN haben? Aber ja, es ist halt die aktuelle Zeit. Das soll eine Voraussetzung sein. Haben aktuell nach dem aktuellen Werbericht nur 3% der Kasernen, geschweige denn dessen, dass über 60% der Kasernen nicht mal Toiletten für, also die rechnen das auf Soldaten runter, die meisten Kasernen haben eine Toilette auf 60 Soldaten. Man kann sich vorstellen, wie die Zustände sind. Ich weiß nicht, ob das auch so attraktiv ist, also wenn man da viel Zeit verbringen darf, soll, muss, ist es auch ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Bereich, natürlich selbstverständlich, ist das, was ihr angesprochen habt, diese ganzen soften Faktoren, wie man da wahrgenommen wird, welche Möglichkeiten man hat. Und weil ihr über Zeitsoldaten gesprochen habt, ist halt nämlich doof, wenn ich Zeitsoldat bin, 12 Jahre diene und danach ins Nichts falle. Also die Bundeswehr zahlt ja dann zeitweise in Überbrückung und so, ne, man fällt nicht finanziell ins absolute Nichts, aber wenn man jetzt die Bundeswehrzeit nicht nutzt, um sich irgendwie ausbilden zu lassen, dann hat man ein Problem. Und das ist auch irgendwie schwierig. Also Attraktivität ergibt sich auch daraus, dass ich eine Perspektive habe. Und eine Perspektive bei der Bundeswehr, jenseits dessen, dass ich weiß, wie lange ich da vielleicht dienen darf, habe ich auch nicht. Das sind so drei Sachen, die mir jetzt jenseits dessen Ganzen noch irgendwie aufgefallen sind. Und für alles brauchen wir Geld. Ich glaube, das ist das Hauptpunkt, wo man sich klar machen muss, dass das Geld irgendwo herkommen muss. Und ja, wir haben jetzt eine Ausnahme der Schuldenbremse oder zumindest eine Möglichkeit, die einzusetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch die jetzige Bundesregierung, obwohl sie ja diese fiskalischen Chancen hat, da nur bedingt sich ranwagt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und
wobei,
welche.
Ja? Darf ich noch ganz kurz?
Gerne.
Also man kann aber auch nicht jedes Problem mit Geld bewerfen. Also wie gesagt, man braucht Geld, aber es scheitert ja schon daran, dass es dort ankommt, wo es ankommen soll. Also der Weg dahin, der Abbau der Bürokratie bleibt irgendwie immer der erste Punkt, der in Angriff genommen werden muss, damit überhaupt Veränderung stattfinden kann.
Total. Jetzt ist aber dieses Schlagwort Abbau Bürokratie auch so ein bisschen zu so einem Modewort geworden. Denn Bürokratie ist ja teilweise auch nicht schlecht in bestimmten Bereichen. Und also sagen wir mal, wo die Bundeswehr zu viel Bürokratie hat, ist ohne Frage in der ganzen Wehrbeschaffung. Das haben sie aber auch eingesehen. Das Wehrbeschaffungsamt, glaube ich, ist das dümmste Instrument, was man irgendwie mal geschaffen hat. Weil man andersrum aber weiß, da kann man auch in den Berichten nachlesen, wie viele Fälle von Übergriffen es gibt, von Kriminalität, also von vor allem sexueller Kriminalität. Ist es auch extrem, da haben sie wieder andersrum Probleme. Also wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem irgendwie. Und sonst hast du recht, natürlich mit Geld zuwerfen ist nie eine Variante. Aber machen wir uns nichts vor, wenn man die Kasernen modernisieren will, wenn man sich auf Drohnenabwehr umstellen will und, dann muss man Geld in die Hand nehmen. So, fertig. Und dann muss man halt investieren, damit man den Arbeitgeber auch attraktiver machen kann. So, jetzt aber Punkt. Also wir haben halt sehr lange über die Bundeswehr gesprochen, aber das war, glaube ich, auch mal ganz gut und notwendig. Und auch wenn wir leicht verspätet heute dran waren, trotzdem herzlichen Dank an alle, die fleißig heute dabei gewesen sind. War nur eine kleine Runde, aber ist auch mal ganz nett. Und ohne Hans auch irgendwie komisch. Also ich weiß nicht, da fehlt irgendwie der ältere Herr, der als Korrektiv uns immer zurecht weiß, was wir alles falsch machen. Aber auch gut so.
Dafür ich finde, das hat die, ohne jetzt zu angreifend zu sein, das hat die gestern schon ganz gut übernommen, diese
Funktion. Das stimmt, das
wenn
stimmt.
Die Fragen auch mal zu breit sind, dann muss man das auch mal ansprechen. Das finde ich
das
auch
stimmt,
gut.
Das stimmt, das stimmt. JV, du hast komplett recht. Wir haben quasi Hans in weiblicher Form ein bisschen jünger gehabt. Ist auch gut. Trotzdem herzlichen Dank, wie immer Dank an alle, die quasi dabei gewesen sind, und auch wenn ich das am Ende sage und eigentlich komplett doof ist, aber ihr müsst die Folge schnell weghören, weil 2 Wochen kommt schon die reguläre Novemberfolge, das war eigentlich die Oktoberfolge, naja, ihr wisst Bescheid, Feedbackmöglichkeiten stehen wie immer in den Shownotes, denkt daran, es gibt einen Link für das Feedback, es gibt einen weiteren Link für die irgendwann mal erscheinende zweite FAQ-Folge, die wir uns vorgenommen haben. Mal schauen, wann wir das mal hinkriegen. Aber zumindest sammeln wir fleißig Fragen. Das ist ja schon mal ein guter Schritt. Und wir hören uns dann in 2 Wochen schon knapp wieder, wenn wir heute so ein bisschen das zusammennehmen, was wir heute speziell gemacht haben. Wenn wir wollen so eine kleine Bilanz der aktuellen Bundesregierung vornehmen. Und da gab es ja heute schon ganz viele Bereiche, die irgendwie angeschnitten worden sind, die dann bestimmt auch eine Rolle spielen. Das wird bestimmt wieder eine sehr interessante Folge, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht zu groß werden. Und dementsprechend wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund in dieser aufkommenden Krankheitsphase. Bleibt politisch vor allen Dingen, das ist ganz wichtig. Und achtet auf euch und eure Mitmenschen. Bis dahin, macht's gut, bis bald. Tschüss.
Das war der Politikgeflüster-Podcast. Schickt uns gerne Feedback per Mail oder besucht uns in den sozialen Medien. Bleibt politisch und bis bald.